Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Boulevard. Mein heutiger Gast ist optisch bekannt, obwohl er doch verändert erscheint. Er ist heute als ein Romanautor hier, nämlich Florian Kirner. Herr Kirner, ich halte mal dieses Buch ins Bild. Das erste Mal, dass bei diesem Format ein Roman im Mittelpunkt steht, nämlich Leichter als Luft, den Sie, du geschrieben hast. Ich lege das Buch mal hier hin. Und bevor wir darauf kommen, was es mit diesem Buch auf sich hat und zum ersten Mal ist die Schwierigkeit, wie spricht man mit einem Roman, ohne zu viel zu verraten, vielleicht mal zu deinem und dem Gesamtlayout. Dieser Roman beginnt ja in der Berliner Clubszene, daher auch das Layout, was ich erkläre, dieses Facettenreiche, sagen
wir. Ja, das ist wirklich sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Und die Figuren in dem Roman haben auch alle was geklingt, LSD. Ich muss dazu sagen, der Roman basiert stark auf autobiografischen Erfahrungen, muss man sagen. Und das heutige Outfit von dir, hast du mir im Vorfeld erklärt, das ist der Absicht geschuldet, doch jetzt ein seriöser, älterer Herr zu werden.
Ja gut, das mit dem Älterwerden, das gelingt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und mit der Seriosität, ich meine, da schauen wir jetzt einmal. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass ich im Moment halt das Ziel habe, dass ja, das Buch selber halt im Mittelpunkt steht und nicht alles Mögliche an meiner Biografie und meinem schillernden Lebenswandel und sonst was, weil ich glaube, das Buch ist stark genug, dass es das auch trägt.
Das Buch hat ja mit dem 11. September zu tun. Wie gesagt, wir müssen aufpassen, wir nicht zu viel verraten, aber die Personen, die da in Berlin sich gerade eine geknallt haben, also LSD gelinkt haben, das passiert genau am 11. September, machen das Fernsehen an und halten das für einen gigantischen Flash, für einen Trip. Das kann man schon sagen. Das passiert da im Buch auch.
Es ist ja im Grunde so, dass in dieser 9-11-Forschung kein Matthias Bröckers, kein Elias Davidson, kein Daniele Ganser hat die zentrale Frage aufgegriffen, wie ist es eigentlich gewesen, den 11. September auf LSD zu erleben?
Schrieben, das ist richtig, diese wesentliche Frage.
Eine klaffende Lücke sozusagen. Ja. Und also tatsächlich ist das Opening, die Eröffnungsszene sozusagen dieses Romans, dass eben drei Gewächse der Berliner Elektro-Club-Kultur zusammen also einen Trip nehmen, also LSD nehmen, aber irgendwie fährt das nicht ein. Also sie warten 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, es passiert einfach nichts. Sie gehen davon aus, okay, wird wohl nichts mehr, ist das Zeug irgendwie falsch gelagert worden oder zu alt oder irgendwie. Und jeder zieht so seiner Wege und natürlich fährt es dann doch noch ein. Und so hat man praktisch drei Leute, die aus unterschiedlichen Perspektiven, aber jeweils eben in einem außergewöhnlichen Bewusstseinszustand dieses ebenfalls außergewöhnliche welthistorische Ereignis erleben, weshalb das erste Kapitel eben auch den Namen trägt, ein welthistorischer Trip. Mhm.
Das heißt, Sie machen den Fernseher an und es läuft auf allen Kanälen, Sie schalten dann um, eben dieser Zusammenbruch und dann denken Sie irgendwie, das ist ja verrücktes Zeug, was wir da genommen haben. Keiner hält das für echt.
Naja, es ist ganz unterschiedlich. Eben bei einem, bei dem Wiesel, also dass die Charaktere haben sowas Animalisches, Archetypisches auch an sich. Da ist es so, das ist sozusagen in seine Kellerkatakombe, wo sich's eingenistet hat, zurückgekrochen, kämpft erstmal alleine mit diesem Trip und irgendwann eben schmeißt den Fernseher an, sieht irgendeinen scheiß Actionstreifen, macht wieder aus. Interessiert mich nicht, ja, so. Nickt irgendwie weg, wacht wieder auf, macht den Fernseher wieder an, da ist wieder dieser Actionstreifen, denkt sich, kann ja wohl nicht wahr sein. Zappt eins weiter, wieder dieser Actionstreifen, denkt sich, was ist da los? Irgendwie Roland Emmerich Festspiele oder irgendwie Woche der amerikanischen Kinoapokalypse. Und auf allen Kanälen siehst du eben, wie Flieger in Wolkenkratzer rasen. Und weil das Wiesel aber ein erfahrener Psychonaut ist, und natürlich mit.
Ich darf das übersetzen, mit psychologischen schon seine Erfahrung gemacht hat.
Eben.
Das ist ein Psychonaut.
Ist natürlich vollkommen klar, was auch immer du da siehst, das ist alles möglich, aber nicht real. Ja? Also, das ist einfach ein ganz übler Horrortrip. Und das ist sozusagen allerdings nicht mehr ganz haltbar, als dieses Wiesel dann danach, also in der Wandelhalle eines Großbahnhofs, also in einer psychedelischen Experimenten unverdächtigen Menge steht und da auf den Bildschirmen, also die gleichen Szenen, wiederum kommen. Ja. Ein anderer Protagonist, der hat sich das sozusagen erspart. Der ist nämlich einfach noch feiern gegangen. Der hat von Anfang an drauf gesetzt, dass der Trip eh noch einfährt und ist in die Clubszene abgetaucht, nach Shiva's Paradise, ja, ein Elektroclub, und Dann kommen zwar irgendwelche SMSen rein, so, hey, du musst unbedingt, und dann kommt, dann interessiert du mich nicht, geht tanzen, feiern und so weiter und schafft's sozusagen mit
Delay.
Ja, mit Delay, genau. Also es bleibt auch verschont von diesen Bildern. Wird also nicht attackiert sozusagen von diesem Loop der Bilder, die wir ja alle, die wir das live gesehen haben, dann 30, 40 Mal alle reingepresst bekommen haben, ja, und kriegt das sozusagen mit Zeitverzögerung erst hinterher mit, ja. Und eine dritte Figur, das ist so eine, ja, so eine linksradikale Polit-Transe praktisch, ja, die springt also erst begeistert vor dem Fernseher auf und ab, ja, und denkt sich, was für ein Schlag, ja, also
gegen das Establishment, ja,
gegen das Welthandelszentrum und die Weltkriegszentrale und so. Aber dann irgendwie so ein paar Tage später, wo sich das dann auch politisch und von der gesellschaftlichen Atmosphäre alles so unheimlich schräg entwickelt, denkt die sich so, und was, wenn das jetzt keine Racheengel der Weltrevolution waren, die da in die Gebäude gesaust sind, sondern wenn sie den Dirty Old Man des Weltimperialismus auf den blutigen Leim gegangen ist. Ja, und das ist so praktisch, das ist nicht so, dass der ganze Roman jetzt nur vom 11. September handelt, das sind sozusagen die ersten zwei Kapitel, die den Tag selber und die, ja, die acht Tage danach sozusagen beschreiben. Aber das ist so, würde ich sagen, die Urexplosion, die das Buch und die Charaktere dann eben auch weiterträgt bis in die Jetztzeit.
Mhm. Auf der Rückseite ist ja ein kurzer Auszug, der es gut trifft und der vielleicht auch aufmacht, wie weit dieser Roman eben auch gefächert ist, nämlich das Projekt, den gesellschaftlichen Aufstieg zu wagen, erweist sich als Spiel mit dem Feuer. Was willst du uns denn damit sagen?
Naja, es ist so, tatsächlich der Zeitraum, den der Roman abdeckt, ist praktisch September 2001 bis tatsächlich Juli 2019. Weil ich habe ja also mitten in dem Lektoratsprozess, also zur großen Freude meines Lektors, nochmal das Schlusskapitel komplett umgeschmissen, neu geschrieben und praktisch aktualisiert. Ja.
Für alle, die zukünftig Romane, das mögen Lektoren. Das finden sie super, sowas.
Ja, also je später du möglichst viel änderst, desto besser. Natürlich, ja. Das kann man so als Faustregel schon sagen. Ja. Und das heißt, ich habe auch tatsächlich an dem Roman geschrieben von 2001 bis 2019, also 18 Jahre lang ist dieses Projekt da in mir gewachsen. Von daher bleiben auch diese Protagonisten sozusagen nicht jetzt die ganze Zeit bloß in dieser Elektroszene da verhaftet, sondern erstmal mit dieser chaotisierenden Energie des 11. September haut sie es erstmal endgültig in diese Gegenwelt der Drogenkultur. Aber dann wachen sie förmlich auf und finden sich im gentrifizierten Berlin wieder, wo eben auch diese Partyszene und die Alternativkultur nicht mehr irgendwie voll am Drücker ist. Ja? Die Partykönige sind nicht mehr irgendwie die Chefs im Revier, sondern sie werden sozusagen mit Zwischennutzungsverträgen von einem Haus zum nächsten weitergejagt, ja, und werden mit Ruhestörungen und allen möglichen Klagen und was weiß ich was. Ich meine, das muss man sich ja eben auch klar machen in Berlin, also zum Beispiel alleine, was unter dieser heutigen O2-Arena an Elektroclubs sozusagen vergraben ist, die da mal früher gestanden haben, das geht auf keine Kuhhaut. Also tatsächlich, eigentlich da hat das elektronische Herz Berlins mal gepocht und jetzt hat man da diese O2-Arena halt. Ja. Naja, und im Zuge dessen werden sie auch halt zum Teil erfolgreich. Ja. Einer ist als Rechtsanwalt dann irgendwie plötzlich ein ziemlich hohes Tier und fett im Geschäft und versucht auch so in die erfolgreichen Kreise da ein bisschen reinzukommen. Ein anderer versucht das so als Künstler und das gelingt so mehr schlecht als recht. Die Polit-Transe wiederum bleibt ihrer Sache treu, zündet ab und zu mal ein Auto an und so weiter. Aber insofern, das ist tatsächlich so, dass hier auch das sozusagen im Laufe des Romans auch das gesellschaftliche Setting sich sehr verändert.
Wir werden auf dieses gesellschaftliche Setting noch kommen. Und was mich an diesem Roman, weil ich lese nicht so viele Romane, also muss schon sehr viel... Man muss sprachlich sehr gut sein, damit ich da abgeholt werden kann. Ich bin da auf diesem Sprachflash, weiß Bescheid, ja. Sachbücher. Ich meine, einer der größten Romanautoren, vollkommen verkannt, ist ja Herr Mausfeld.
Und ja. Na gut, der Mausfeld,
ja,
und der kann einfach schreiben.
Ja.
Beziehungsweise der hat einfach ein gutes Deutsch beieinander.
Ja. Genau. Aber im Roman selbst taucht ja auch nochmal, also nur taucht auch Willy Wimmer auf. Wie kam der jetzt da rein?
Naja, es ist so, dass... im weiteren Verlauf eben auch die Denkweise, das Mindset der Leute sozusagen sich sehr entwickelt. Und ich habe sehr lange gar nicht gewusst, worum der Roman jetzt sozusagen im Kern eigentlich sich dreht. weil ich natürlich in dieser langen Phase von 18 Jahren ja nicht ständig jetzt an diesem Roman geschrieben habe, sondern das kam immer so schubweise. Also ich habe es dann in diesen 18 Jahren immer wieder mal mich hingesetzt und 14 Tage oder so das Ding weiterentwickelt. Und mein Haupttrieb war eigentlich, dass ich diese Charaktere, die ich da entwickelt hatte, auch so lieb gewonnen hatte, dass ich eigentlich wissen wollte, wie es weitergeht. Und der Leser hat jetzt den Vorteil, der kann es dann einfach weiterlesen. Ich musste halt weiter schreiben, um es herauszufinden. Und im Zuge dessen hat sich natürlich auch meine veränderte politische Erfahrungswelt vielleicht auch wiedergespiegelt.
Da möchte ich einsteigen, weil das finde ich das Spannende, ohne dass wir zu viel über den Roman verraten, dass man merkt, okay, das ist eigentlich auch, so hat es auf mich gewirkt, eine Reise in die eigene Vergangenheit, weil bei uns allen natürlich der 11. September ein einschneidendes Erlebnis war, dass wir heute hier so sitzen. Die gesamte Community hat, für die ist der 11. September etwas, ach ja, da war was, sondern es hat mit all dem zu tun, wo zum ersten Mal berechtigte Zweifel am Gesamtsystem und unserer Umwelt so groß geworden sind, dass wir nicht mehr zurückkonnten. Mhm. Ich fand es sehr bestechend, weil ich weiß natürlich ganz genau, du auch, wo du am 11. September warst. Ich saß im Hinterhof von Berlin, wo diese Szenerie ja auch mit spielt. KenFM, die Radiosendung damals noch, war genau 4 Monate alt und alle laufen zusammen. Wir haben da so einen kleinen Hocker, steht ein Fernseher drauf und Berlin-Mitte war damals noch nicht wie Berlin-Mitte, sondern das war rechtsfreie Zone, jede Menge Parkplätze, wenig Leute und alle laufen um dieses Gerät zusammen, gucken sie es an und wissen nicht, was wird. Und wir haben dann die nächste Sendung auch umgestrickt. Aber ich finde eben auch bestechend diese Sprache. Wie gesagt, weil, um mich mit einem Roman hinterm Ofen hervorzuholen, muss mehr passieren. Du hast mir im Anfang etwas gegeben, fand ich auch als einen großen Vertrauensbeweis, du hast mir das Skript gegeben. Jetzt, wir haben ja das Buch hier, halte ich nochmal rein. Übrigens der erste Roman, der bei Westend erschienen ist. Westend, weiß man, da machen normalerweise nur politische Sachbücher. Zum ersten Mal ein Roman, das zeigt eigentlich auch, dass Westend sagt, ich glaube, jetzt müssen wir in die Romansparte einsteigen. Du hast mir dieses Skript mitgegeben und ich mache ja privat, bin ich Mitglied bei einem literarischen Lesekreis, damit ich immer nur NATO-Literatur, wenn ich das lese, wo dann eben Leute aus den unterschiedlichen Bereichen, die sehr viel mit Literatur zu tun haben, verdeckt Bücher vorlesen, also ohne dass man den Autor kennt und dann die Gruppe spricht dann, wie sie es fanden, wer könnte es gewesen sein, Originalübersetzung und jeder ist irgendwann mal an der Reihe. Ich war auch mal an der Reihe und dann habe ich dein Skript genommen und habe da ein paar Passagen, man liest so eine halbe Stunde vorgelesen. Und da waren wirklich ein paar Leute, die auch in Buchläden arbeiten und vollbewandert waren von den Socken. Die haben sich weggeschmissen und gesagt, was ist das? So, wer ist das? Aller geraten, was könnte das sein? Da fielen große Namen. Hab ich gesagt, nee. Aber das ist ein großer Name von morgen. Das ist nämlich Prinz Chaos, kennt ihr ihn vielleicht, Florian Kirner. Und dachte ich, okay, also es funktioniert auch bei Leuten, die sehr sprachverwöhnt sind, die sagen, ja, ich lese normalerweise eigentlich die große Weltliteratur oder eben die ganz heißen Typen, wo ich gedacht habe, wow, da geht irgendetwas. Ich fand an diesem Buch, wie gesagt, das Spannende, dass ich mich nochmal klar geworden bin, wie viel das, was dort beschrieben ist, mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat. Ich glaube, auch die Menschen, die in der Zeit etwas älter als 16 waren und die angefangen haben, politisch zu denken, werden mit diesem Roman etwas anfangen können. Aber ich möchte nochmal zurück zu den Ursprüngen, weil du gesagt hast, 2001 hast du angefangen, 2019 hast du damit aufgehört. Das war ja nicht von Anfang an der Plan, einen Roman zu schreiben. Wann hast du denn wirklich angefangen, die ersten Zeilen zu schreiben, weil es ist nicht so, wie Bild, dass man jetzt 2017 sagt, ich mache so ein rückblickendes Ding. Bei dir war das vollkommen anders, was ich sehr spannend finde. Wie ging das los?
Ja, das ist tatsächlich im unmittelbaren Nachgang zu 9/11 passiert, dass ich angefangen habe zu schreiben.
In Berlin?
In Hamburg. Lustigerweise muss man sagen, der Spielort kristallisiert sich eigentlich erst im Laufe des Buches zunehmend als Berlin heraus. Das zweite Buch, also das ist ein erstes, zweites, drittes Buch mit Kapiteln unterteilt. Das zweite Buch heißt dann auch Berlin. Das erste Buch in diesem Roman ist noch so eine Mischform von Hamburg und Köln und Berlin, würde ich sagen, jetzt geografisch. Ich habe damals in Hamburg gearbeitet und zwar eben im Hamburger Hauptbahnhof. Und zwar in einem Schmuck- und Piercingladen. Und das Ganze hing damit zusammen, dass ich 1996 nach Hamburg gekommen bin, habe mein Studium in München geschmissen. Ich habe deutsche Geschichte in München studiert, hatte gerade von einem Professor ein Stipendium angeboten bekommen. Und dann hat mich der Ruf ereilt von Linksrock, einer linken trotzkistischen Jugendorganisation, deren Mitglied ich war. Ich solle doch nach Hamburg kommen und da Mitglied der Bundeskoordination werden. Und ich habe alles stehen und liegen gelassen, weil ich war damals so voll auf dieser Weltrevolutionsschiene und Marxist und ich war da dermaßen drin und war auch so überzeugt, dass die Weltrevolution jetzt innerhalb der nächsten paar Jahre dann schon klappt. Ja?
Mit dir als Kopf?
Mit mir als Kopf, ja. Also ich war tatsächlich da auch sehr ego-getrieben, hatte da so Vorstellungen, dass ich da irgendwie der Lenin oder Trotzki dieser Revolution werde tatsächlich. Und das war dann irgendwie auch erstmal sehr erfolgreich. Ja? Ich war dann Chefredakteur von der Organisationszeitung und wir sind also von sehr wenigen, von einer Handvoll Leuten zu über 1000 Mitgliedern da angeschwollen und so. Und dann habe ich aber relativ fundamentale Probleme mit meiner Rolle da drin bekommen. Erstens mal, das war eine ganz zentralistische Organisation und ich war sozusagen da neben einem anderen, wir waren sozusagen zu zweit da die Chefs. Es war ein sehr harter Umgangston da auch drin. Gleichzeitig war es auch sehr nett. Wir waren alle sehr jung. Es hatte sowas von linksradikale Pfadfinder auch oder so. Aber es hatte auch dieses Bild eben von Berufsrevolutionär, Kader, ja, und eine gewisse Härte des Kämpfers, die man da sozusagen auch kultiviert hat. Ja. Und wir waren sehr aktivistisch. Das war daran sicherlich auch positiv. Aber ich war sozusagen in dieser Rolle immer der Fels in der Brandung zu sein. Immer derjenige, der sagt, da geht's nach vorne und so. Und ich habe erstens gemerkt, irgendwann, ich kann das nicht mehr machen, ich will das auch nicht mehr machen.
So. Also Parteisoldat werden.
Also ich war eigentlich Parteisoldat oder General oder so eine Art, ich habe ein Gedicht damals dann geschrieben in dieser Zeit, als ich da so in die Krise gegangen bin, das hieß Revolutionsmaschine. Ja. Ja, weil ich hatte wirklich das Gefühl, ich muss immer weiter rackern, immer, wenn irgendwo ein Problem ist, alle schauen zu mir um eine Antwort und so. Und dazu kam aber, dass ich auch in meiner Persönlichkeit viele Anteile entwickeln wollte, die da keinen Platz mehr hatten. Also ich habe meine Gedichte und Lieder da mehr oder weniger schon heimlich geschrieben, weil das in diese Rolle des Kämpfers und Kaders jetzt irgendwie nicht reingepasst hat, dass der da jetzt irgendwie Gedichte schreibt oder so. Und gleichzeitig ist in dieser Organisation auch so eine Mobbing-Geschichte aufgekommen, wo es jetzt Leute gibt, die sagen, das war, als ich an der Spitze stand, viel schlimmer.
Okay.
Aber irgendwann hat es halt mich erwischt und die haben mich dann da von meinem Sockel runtergerissen. Mhm. Ja. Ich habe also irgendwann auch für mich gemerkt, also so, das geht nicht mehr. Ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr und so. Und hatte tatsächlich gar keinen Plan B, weil ich, also das klingt so idiotisch, aber wirklich, ich habe so dermaßen auf diesen Plan Weltrevolution gesetzt und ich war so sicher, dass wir den Kapitalismus innerhalb der nächsten 5 bis 8 Jahre da vom Sockel ballern, ne, dass ich einfach null Vorstellung hatte, was mache ich denn, wenn das mit der Weltrevolution nichts wird.
Klappt, ja.
Ja, also nur die Karriereoption Weltrevolution, ja, also kleiner hatten sie es nicht. Mein Körper hat dann auch sehr gestreikt, also wenn ich in diese, wir hatten da so ein Büro mitten auf St. Pauli und immer wenn ich da rein bin, hatte ich sofort Magenkrämpfe und so weiter. Ja. Dann bin ich irgendwann noch bekifft und besoffen über Autodächer gelaufen auf St. Pauli und dann hat es mich vom Dach von so einem Mercedes runtergehauen und ich bin so zack, oh, auf beide Knie geknallt und habe günstigerweise im 5. Stock Altbau ohne Lift gewohnt. Ja. Also es war wirklich so und die Knie sind ja auch der Stolz. Ne. Man sagt ja auch so, in die Knie gehen, ja. Oder so. Und, ja, und da war ich in so einer Situation, wo ich gemerkt habe, das Alte geht nicht mehr. Die alte Rolle. Von der neuen, die kommt, hatte ich so eine ganz vage Vorstellung irgendwie. Ja, Musiker, Liedermacher, Schreiben, Künstler, so, aber da war nichts. Und ich musste ja irgendwie mich auch finanziell über Wasser halten. Und dann habe ich eben einfach so als Verkäufer in so einem Schmuck- und Piercingladen im Hamburger Hauptbahnhof in der Wandelhalle gearbeitet. Ja. Und eben an einem Arbeitstag war es dann eben so, dass es plötzlich hieß, dass irgendwas ganz Dramatisches passiert. Ich bin dann so schräg gegenüber, da war so eine Fressmeile, weißt du, wo so Nordseefisch und Le Bistro und so diese ganzen Bahnhofsgastronomie-Schuppen. Und da waren eben zwei Bildschirme und darauf lief eben der 11. September. Und also diese Szene in diesem Bahnhof, die ist da eben auch beschrieben. Also insofern ist es jetzt, es ist keine Autobiografie, es ist ein Roman, der eine fiktive Story behandelt, die ich auch nicht so erlebt habe natürlich, aber viele der Details oder der Anekdoten, die da drin vorkommen, sind Sachen, die ich eben tatsächlich erlebt habe.
Ich möchte aber trotzdem mal sagen, wie viel daran auch autobiografisch ist. Du lebst ja heute mit einer sehr erfolgreichen Musikerin zusammen. Wenn ich das richtig verstanden habe, oder ist immer noch so, war mein letzter Stand der Dinge, aber du hattest damals ja auch dein Coming Out. Da hat sich ja auch was ereignet. Kannst du das mal beschreiben, was da passiert ist? Also du bist wirklich auch, deswegen passender, facettenreich. Also das ein sehr bunter Charakter.
Ja, aber es war nicht ganz so. Also mein Coming-out hatte ich mit 16 in Bayern als Schüler. Und tatsächlich aber in dieser Phase, wo die politische Rolle sozusagen kollabiert ist, hatte ich so, würde sagen, einen zweiten Coming-out-Schub. Weil diese linke Szene, in der ich da unterwegs war, die war ja durchaus sehr orthodox. So marxistisch, leninistisch, die alten Klassiker und so weiter und so fort. Die war auf der einen Seite sehr klar gegen Diskriminierung von Schwulen und Lesben, hatte aber gleichzeitig dieses Ding am Start, dass die schwule Szene ein kleinbürgerliches Ghetto ist, wo man eigentlich als klassenbewusster Revolutionär nichts verloren hat. So. Und das hat mich eigentlich in die Situation gebracht, dass ich jahrelang an der Spitze dieser Organisation stehend der einzige Schwule war. Was natürlich ziemlich eigentümlich war. Jetzt waren alle wahnsinnig jung, also gab es auch irgendwelche Leute, die es ausprobieren wollten oder sonst was. Aber es war tatsächlich so, dass ich sozusagen als Schwarzer unter lauter Weißen da gelebt habe. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, so, ich möchte aber gerne mal dahin gehen, wo lauter Leute rumlaufen, die auch wissen, dass sie auf Männer stehen und die das nicht irgendwie nur ausprobieren wollen, sondern die es schon wissen, dass sie und was sie wollen und so. Und das wurde also in dieser Organisation auch sehr misstrauisch beäugt und sozusagen eben als politische Abweichung eigentlich verbucht.
Und in also dieser da Zeit, endete die Toleranz. Es gibt das, man hat nichts dagegen, aber nicht mit dem eigenen Laden.
Ja, es war so ein bisschen diese Geschichte, also wir haben nichts dagegen, solange
es nicht bei uns stattfindet.
Die genauso sind wie wir.
Okay.
Oder so, ja?
Ja,
also, okay. Also es war immer gebunden an Verhaltensauflagen sozusagen. Und und dann da hatte ich einen Schub, der mir auch meine eigene weibliche Seite sehr eröffnet hat. Ja? Also es war mitunter auch so, dass ich das Gefühl hatte, meine ganze linke Körperhälfte wird sozusagen aktiviert. Ich war davor halt auch sehr, wie soll ich sagen, in mir verkantet und verschraubt. Ja? Ich war so gar nicht stimmig mit mir. Also ich war auch von Spiritualität oder sowas völlig getrennt. Ja? Also Marxist zu sein in diesem Setting hieß ja natürlich auch Atheist zu sein. Ja? Also jegliche Form von Spiritualität als völligen Hokuspokus halt abzulehnen. Ja? Und das fand ich immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil ich komme mütterlicherseits aus einer Künstlerfamilie, wo sagen wir mal, Aberglauben, wie man es nennen könnte, immer sehr hoch im Kurs stand. Also wenn da bei einer Familienfeier 13 Leute am Tisch waren, das war immer ein Drama, sondersgleichen. Das wurde also dann in späteren Jahren, bis heute eigentlich, wird das immer weiträumig vermieden, indem man entweder noch jemanden dazu einlädt
oder jemanden bitte zu gehen
oder so, ja. Und wenn ich jetzt erzählen würde, dass ich gestern, was weiß ich, mich mit meinem verstorbenen Opa unterhalten habe, dann wäre, glaube ich, die Frage in meiner Familie viel eher, und geht's ihm gut? Ja, oder was hat er denn gesagt? Ja. Oder so, als jetzt irgendwie mich für verrückt zu erklären. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, in diesem harten, marxistisch, naturwissenschaftlich, rationalistischen Setting war das natürlich auch alles überhaupt nicht möglich. Und insofern ist eigentlich in dieser Krise ganz viel in mir aufgebrochen. Ja? Also ich habe mit meiner Geschlechterrolle experimentiert, bin mit dem Rock rumgelaufen auf St. Pauli, habe mir die Fingernägel lackiert, hatte an jedem Ring einen Finger, vielmehr. Wobei so viele Ringe waren, dass es schon fast andersrum war.
Ja.
Und ich habe eben auch mit Spiritualität meine ersten Erfahrungen gemacht. Und da hat mir auch eben tatsächlich dann sehr geholfen, dass ein Freund von mir, der das irgendwie erkannt hat, der hängt jetzt da ziemlich in der Luft. Also eben die alte Rolle hat es ihm zusammengehauen, er weiß nicht wohin. Und der hat mich dann eben eingeladen nach Berlin. Und dann sind wir, ich weiß nicht, wie hieß der, Deli-Tempel oder was, in einem Elektroschuppen damals eben. Und da haben die mich mit psychoaktiven Substanzen. Wir hatten
versorgt.
Ich muss sagen, sehr liebevoll und sehr verantwortungsbewusst tatsächlich auch angeturnt.
Mhm.
Also das war für mich eine sehr gute Erfahrung tatsächlich, weil die mich auch ja, befreit hat aus einer totalen Sackgasse, in der ich mich befunden habe. Ja.
Ich finde, dass man das alles in den verschiedenen Figuren in diesem Roman wiederfinden kann, das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Wie siehst du dich denn heute? Ich meine, das, was du hier heute, ich sehe dich zum ersten Mal im Anzug, sieht super aus, aber was ist denn heute? Spielst du jetzt wieder noch mehr oder was ist ja eine Botschaft? Hast du dir was überlegt, dass du das getan hast?
Naja, also zunächst mal ist es so, dass ich meine Kreativität und meinen chaotischen Irrsinn eigentlich im Moment eher in Texte ergießen möchte und in tatsächlich kreatives Arbeiten. Und es ist aber gleichzeitig auch so, dass ich eine gewisse Stabilität in mir einfach gefunden habe oder die ist einfach gewachsen. Ich meine, ich bin jetzt doch auch 44 Jahre alt und ich sag mal, diese extremen Pendelausschläge des Experimentierens, die man ja als junger Mensch macht, um etwas über sich herauszufinden. Mhm. Da habe ich also schon einige absolviert in meinem Leben. Und ich habe insofern, es ist aber auch nicht so, ich renne jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie in einer Art von Klamotte rum. Das ist, ich ziehe mir auch manchmal noch einen alten Goa-Fetzen, so einen Rock an, den ich damals eben hatte oder andere Klamotten oder so. Das ist, weißt du, es ist so, im Westen haben wir diese Idee von Identität. Und Identität heißt mit sich selbst gleich sein. Das ist so in etwa die Bedeutung, wenn man das jetzt vom Wortstamm her nimmt. Und es geht ja immer darum, zu sein, wie man eigentlich ist. Ja? Und
das also nicht etwas abzubilden, was draußen gut ankommt.
Ja, genau. Das ist natürlich eine Riesendiskussion, die wir im Moment haben, also oder seit einigen Jahren haben, über Authentizität. Aber die Forderung dahinter ist ja immer, sei, wie du wirklich bist. Und damit ist ja immer gemeint, es gibt sozusagen den einen Wesenskern und das ist er. Jetzt habe ich ja auch 1,5 Jahre in Japan gelebt und mich überhaupt auch ein bisschen in Asien rumgetrieben und Japanologie auch studiert mit einem religionswissenschaftlichen Schwerpunkt, allerdings im Nebenfach.
Auch amerikanische Geschichte.
Im Hauptfach, ja. Und es ist eben so, dass also zum Beispiel in der asiatischen Philosophie auch schon, das ist gar nicht so die Idee, dass man eins ist mit sich, sondern man darf viele sein. Ja, in Japan zum Beispiel gibt es ja dieses Ding mit der Gruppe. Ja? Also man ist immer so in Gruppen organisiert und das ist vollkommen klar, dass du in verschiedenen Gruppen ganz unterschiedlich sein kannst.
Und kein Widerspruch.
Auch so ein bisschen der Sinn der Sache. Also um eben diese Seite an mir auszuleben, gehe ich in diese Gruppe rein. Und um diese andere Seite auszuleben, gehe ich in die Gruppe rein. Wichtig ist allerdings, know your place. Ja? Also wissen, was sich in der jeweils einen Gruppe gehört oder nicht gehört oder so. Ja? Und das heißt, also ich glaube, dass ich zwar immer noch sehr schillere, aber dass das einer Einheit als Person überhaupt nicht entgegensteht. Und diese Idee, die wir heute haben von einem kompakten Subjekt, eben was ja auch dann mit diesem Fachidiotentum kombiniert ist, ja, und dieser eindimensionale Mensch, wo man eben auf die Frage, was machst du, dann sagt, Steuerberater. Und dann sind alle Fragen beantwortet.
Ja.
Und das ist ja Wahnsinn, wie das funktioniert. Wenn du zum Beispiel auf die Frage, was machst du, sagst, Künstler. Da sind ganz viele Leute schon zufrieden. Also die wollen da gar nicht mehr wissen, bist du Bildhauer, Musiker, Künstler? Aha. Also. Und ich habe eigentlich oft darunter gelitten in meinem Leben, dass ich diese Frage nicht so beantworten konnte, weil ich so viele verschiedene Sachen sozusagen war. Und ich könnte jetzt natürlich auch mir eine Visitenkarte drucken, wo dann draufsteht, Florian Kerner, Schriftsteller. Also das dürfte ich jetzt, ja. Aber das ist ja auch im Grunde ein Quatsch, ja.
Aber ich finde das ganz gut dann auch mit diesen Disco-Kugeln. Wir sehen ja auch draußen eine große Fläche, aber je mehr man sich den Zentrum, ist das sehr ruhig. Und das hat aber alles zu tun. Die schildernden kleinen Partikel, die wir hier sehen, widersprechen ja nicht dem Zentrum, sondern man erkennt es als Disco-Kugel. Insofern finde ich das schon eine sehr interessante Erklärung, dass wir eigentlich vielleicht viel mehr alle schillernde Kugeln sein sollten, uns nicht immer entscheiden müssen, als nur aufs Zentrum zu konzentrieren, sagen, wir sind nur eine Farbe, sondern das finde ich eigentlich viel spannender.
Wenn ich da ganz kurz drauf darf, also ich glaube, genau diese Kugelförmigkeit ist so ein bisschen die Krux. Eben der Mensch des 20. Jahrhunderts oder des industriellen Zeitalters, der ist halt sehr eckig. Ja? Also wie auch unsere Architektur sehr eckig ist und rechtwinklig und zack und so.
Verarbeitbar durch Maschinen für das System.
Jetzt, wenn man mal in frühere Jahrhunderte zurückgeht, eben der Mensch der Renaissance, der Mensch des Barock, die hatten da ja vollkommen andere Vorstellungen. Eben wenn man sich Figuren anschaut wie Goethe oder Humboldt oder sonst was, die also alles Mögliche waren, die es nicht als Widerspruch empfunden haben, sich mit Literatur und Naturwissenschaft und Geschichte und Philosophie auseinanderzusetzen. Ja? Mhm. Irgendwann ist das alles so zerbrochen in einzelne Wissensgebiete und in so starre Schubladen. Ja. Ja?
Und sich nicht entschieden zu haben, ist eine Art von nicht erwachsen geworden zu sein.
Wird genau. So gedeutet. Das ist
unreif.
Ja, ja, unreif. So. Ja. Und also ich muss sagen, ich konnte mich damit eigentlich nie besonders anfreunden, auch an der Uni schon nicht. Da soll man sich ja auch unheimlich spezialisieren auf ein Fachgebiet zu. Ich habe einfach alles Mögliche mir reingepfiffen, was mich halt interessiert hat und dachte eigentlich Universität, Universitas, Universal und so. Ich dachte, das ist eigentlich der Sinn einer Universität, dass man sich möglichst rund und umfassend halt mit Themengebieten aller Art beschäftigt und musste aber feststellen, dass das gar nicht so besonders gut angekommen ist. Ja.
Mhm. Gibt es ein Motiv für diesen Roman, was du damit erreichen willst, oder ist die Frage vollkommen bescheuert?
Die Frage ist nicht bescheuert, aber schwierig tatsächlich. Und zwar, weil ich beim Schreiben speziell an diesem Text, muss ich sagen, in einem Prozess drin bin, der nicht sehr verkopft ist. Das klingt vielleicht ungewöhnlich, weil man denkt, gerade das Schreiben muss ja eigentlich was sehr Verkopftes sein. Ne? Aber also erstmal, ich habe ja keine Gliederung gehabt. Ja? Hatte ich übrigens an der Uni bei meinen Hausarbeiten und so auch nie.
Du hast also am Ende geguckt, wie kann man das zusammensetzen? Weil man erwartet etwas.
Naja, es war eher so, dass ich in einem unwahrscheinlichen Textsteinbruch irgendwann unterwegs war. Also dieses Manuskript wuchs immer mehr an und zwischendrin war das im Grunde eine fast verzweifelte Situation, ja, weil also ein Handlungsstrang wie so ein Stollen ging in die Richtung ab, ein anderer ging in die Richtung ab, ein dritter ging in die Richtung ab und ich dachte mir so, fuck, wie kriege ich das jemals so zusammen, dass das eine schlüssige Handlung und vor allem ein ganzes Buch ergibt, was du von vorne bis hinten vernünftig lesen kannst.
Ich kenne das von Me, Myself & Media, da geht es mir selten. Genau. Da geht es mir genau. So, ich so, oh Mann, wie bringe ich das zusammen?
Ja. Und es war dann tatsächlich auch sehr hilfreich. Ich hatte schon mal vor einigen Jahren einen Lektoratsprozess mit der Schwiegertochter von Reinhard May, lustigerweise. Der Verlag, der das damals machen wollte, ist dann pleite gegangen oder hat aufgehört. So, dann ist das abgebrochen. Aber das hat mir schon mal sehr geholfen, diesen Textwust, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, zu ordnen. Ja? Aber es ist tatsächlich so, weil du nach dem Ziel von dem Ding fragst. Also mein Ziel war tatsächlich irgendwie, die Geschichte fertig zu erzählen oder weiter zu erzählen und fertig zu erzählen. Mir ist aber irgendwann mal deutlich geworden, was vielleicht schon ein Grundthema dieses Romans ist. Und ich denke, man könnte sagen, es handelt von Anfang und Ende des Zeitalters der Verwirrung. Ich glaube, dass der 11. September ein deswegen so bedeutendes Ereignis gewesen ist, weil es zusammenfällt mit der digitalen Revolution, die wiederum eine totale Umorganisation unseres Wissens mit sich gebracht hat. Und der 11. September war das erste welthistorische Ereignis, das sozusagen stark vom Internet auch schon vermittelt wurde. Mhm. Auch durch klassische Medien, aber das war das erste Mal sozusagen.
Wo eine ganze Szene praktisch, sag ich mal, den Aftermarket, was die Information angeht, bis heute arbeitet.
Ja. Ja. Und das ist ja auch so, also wenn du, ich sag mal, je nachdem, ob du den 11. September vor allem vermittelt über Zeitungen und Fernsehen wahrgenommen hast oder wahrnimmst oder übers Internet, hast du ja so auseinandergehend völlig unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse, welcher Version des Hergangsleute da sozusagen zuneigen.
Wer nur das Fernsehen sich angeschaut oder die etablierten Medien, der kennt auch WTC7 nicht.
Ja, das ist lustig, weil das kommt auch bei mir in den ersten zwei Kapiteln gar nicht vor. Und das ist insofern ja sehr aussagekräftig, weil ich die, wie gesagt, in den Wochen nach dem 11. September aufgeschrieben habe. Und ich war damals sehr aufgescheucht von diesem Ereignis auch. Also es hat für mich auch aus politischen Menschen kein Zweifel daran bestanden, dass es jetzt also Krieg geben wird, aber auch, dass das die Eröffnung von einem ganzen neuen Zeitalter eigentlich ist, das zunächst mal mit Give Peace a Chance relativ wenig zu tun haben wird. Und insofern war ich natürlich auch so in der Zeit sehr am Nachrichten suchen, Informationen suchen und habe versucht, irgendwie mir einen Reim auf die Ereignisse zu machen. Und da kam dieses World Trade Center 7 mir aber gar nicht unter. Das habe ich also wirklich Jahre später irgendwann mal im Internet sozusagen entdeckt, dass es das auch gegeben hat. Und das ist an sich ja auch schon sehr aussagekräftig. Mhm. Ja.
Hast du denn das, was damals im Fernsehen kam und gleich, wir wissen, wer es war, der vollkommen überrascht, wissen aber trotzdem schon, wer es war, nämlich dieser Osama Bin Laden, hast du das geglaubt eine ganze Weile?
Nein. Und ich möchte fast sagen, weil ich ja wenige Wochen nach dem 11. September dann auch angefangen habe, in Köln angloamerikanische Geschichte zu studieren. Und alles, was ich dann da in den Folgejahren gelernt habe über amerikanische Außenpolitik und wie da Kriege üblicherweise begonnen werden, meine ursprünglichen Zweifel doch dann deutlich bestätigt und sozusagen in einen Zusammenhang eingeordnet hat. Mhm. Ich erinnere mich aber auch an ein Telefonat mit meinem Vater, alter Sozialdemokrat, und es muss wirklich am selben Tag oder am Tag drauf gewesen sein. Und dann habe ich also angemerkt, dass ich dabei irgendwie einiges doch etwas komisch finde. Und dann sagt mein Vater, ja, aber das wolltest du aber nicht sagen, dass das die Amis selber gemacht haben. Also für das bayerischen Nichtmächtigen, das willst du jetzt aber nicht behaupten, dass das die Amerikaner selbst gemacht haben. Mhm. Und dieser Satz und seine Reaktion ist mir deswegen so in Erinnerung geblieben, weil ich eben denke, dass er das gleich so gesagt hat. Naja, das zeigt ja auch, dass zumindest die Möglichkeit ihm auch nicht völlig verborgen war. Mhm. Muss man sagen, mein Vater war eine Generation, der hat immer erzählt, wie er bei der Jungbürgerfeier Münchens, wo so die 18-Jährigen sozusagen vom Oberbürgermeister eine Urkunde überreicht bekommen haben, hat der damalige Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel, ist dann kurz weggerufen worden, kam zurück und sagt, John F. Kennedy ist erschossen worden oder es ist auf Kennedy geschossen worden. Und eine halbe Stunde später wurde er wieder rausgerufen und es hieß, Kennedy ist tot. Ich will damit sagen, und auch meine Mutter oder auch mein Vater haben also die offizielle Story in dem Fall Kennedy ja nie geglaubt. Meine Mutter auch, war neulich ganz überrascht, wo sie gesagt hat, ja, und da, wo die den Ruby noch erschossen haben, also es war wohl das Allerletzte und so. Ja. Aber beim 11. September hat er das sofort abgewehrt und gesagt, das glaubst du jetzt aber nicht, dass die das selber waren. Mhm. Aber in der Abwehr natürlich auch immerhin deutlich gemacht, dass er die Möglichkeit auch nicht ganz ausschließt.
Weil er auch geistig in der Geschichte vorher schon mal ein paar Dinge verkauft hätte bekommen sollen, die er nicht gefressen hat. Wo stehst du denn heute? Also damals hier klar links außen, das hat sich ja, ich würde sagen, relativiert. Wo bist du heute? Wie würdest du dich politisch oder kannst du mit diesen ganzen Lagern nichts mehr anfangen?
Das ist eine Frage, die in dem Roman anhand von einigen Figuren ja auch sehr stark verhandelt wird, die eben auch immer wieder in Zweifel geraten und gewisse Wendungen und Turns in ihrem Denken auch machen und die zum Teil auch sehr komplex sind darin. Du hast vorher Willy Wimmer angesprochen. Es ist ja tatsächlich so, dass ich sozusagen ein Interview eines gewissen Herrn Jepsen mit einem Herrn Willy Wimmer in diesem Buch sozusagen geghostet habe. Also sozusagen ihm die Antworten in den Mund gelegt und geschrieben habe. Wir haben das aber vorher mit dem Herrn Wimmer abgesprochen und ihm das auch zukommen lassen und haben auch seinen Segen also erhalten, das so machen zu dürfen.
Das heißt, er kann mit den Antworten, die du ihm in den Mund gelegt hast, leben?
Ja. Ich habe auch versucht, seine Spezialkompetenz als Rheinländer da mit einfließen zu lassen. Klar. Und so. Und der Bezug ist eigentlich der, dass da auch eine Figur vorkommt in diesem Roman. Das ist Thaddäus von Tadelshofen, ein Freiherr. Der kommt eben in den späteren Teilen vor, wo es dann also um den gesellschaftlichen Aufstieg geht. Und dieser Thaddäus von Tadelshofen ist also ein ehemaliger FDP-Politiker und Diplomat. Und der wird eben geschildert, also eine von mir erfundene Figur, aber eben als jemand, der in seiner Jugend eigentlich auf dem nationalliberalen Flügel der FDP unterwegs war, auch in einer eigentlich deutschnationalen Burschenschaft als Student unterwegs war und so weiter. Und der dann aber 1999 im Kosovo-Krieg eine Protestnote loslässt, die sozusagen im diplomatischen Korps verbreitet und nach einem Vier-Augen-Gespräch mit einem Außenminister Josef Fischer, von Tadelshofen mal seinen einzigen cholerischen Ausbruch des Ministers schildert, ja, dann also den Bettel hinschmeißt und aus dem diplomatischen Korps austritt. Wie gesagt, eine fiktive Figur. Und obwohl sie nicht Willy Wimmer ist, sondern in meinem fiktiven Interview erzählt Willy Wimmer dann also von seinen gemeinsamen Erfahrungen mit von Tadelshofen in Bonn. Drückt diese Figur eine gewisse Überraschung aus, die ich eben nicht zuletzt empfinde, wenn ich mir den Willy Wimmer anschaue. Mhm. Ja, weil, jetzt sagen wir mal, der Willy Wimmer und ich, wir sind, glaube ich, von den politischen Ausgangspositionen so weit entfernt, wie man das also gerade sein kann im politischen Spektrum, wenn man jetzt nicht auf der einen Seite Hitler-Fan und auf der anderen Seite Stalin-Fan ist. Also ich sage mal, alles, was so im Rahmen des vernünftigen Denkens irgendwie abläuft, ja, oder so, ja, da sind wir, glaube ich, ziemlich weit auseinander sozialisiert. Und dann stellst du irgendwann einmal fest, ja, hey, man kämpft plötzlich auf derselben Seite gegen diesen Krieg und jenen Krieg und schätzt bedeutende Ereignisse ganz ähnlich ein. Natürlich nicht immer alle. Ist ja nicht so, dass alle, sagen, Unterschiede und kulturellen Sozialisationen plötzlich völlig weg sind.
Aber niemand hat auch den Wunsch, dass der andere seine Position aufgeben möge. Das ist ja der Unterschied.
Naja, und vor allem
man hält die eigene für richtiger, aber der andere muss seine nicht aufgeben.
Und vor allem ist es im Sinne von politischen Lagern natürlich interessant. Also nach der alten Lagerdenke wäre es einfach so, dass der Willy Wimmer und ich in diametral gegenüber positionierten feindlichen Lagern sind. Und inzwischen ist es aber so, dass sich diese Lager ziemlich aufgelöst haben und ich habe sozusagen in meinem Lager Leute, die sind vielleicht in vielen Fragen ganz ähnlich sozialisiert wie ich, sind aber dummerweise für jeden Krieg. Ja, und sagen bei jedem noch so billigen Geheimdienstmanöver, ja, genau so war's.
Ja.
Ja. Also, und gleichzeitig erlebt es natürlich der Wimmer genauso, dass in seinem Umfeld, wo er immer dachte, ja, Grundgesetz, das ist ja klar, das ist die Grundlage, auf der wir hier alle operieren, und plötzlich stellt er fest, das sind Leute, die sind in seiner Partei oder die sind ihm eigentlich, denkt, das steht nahe, stehen ihm nahe. Und plötzlich wird da ein Völkerrechtsbruch nach dem nächsten Grundgesetzbruch veranstaltet und das ist scheinbar vollkommen wurscht. Mhm. Diese Heimatlosigkeit haben ja eigentlich wir alle irgendwann mal erlebt. Dass man plötzlich gemerkt hat, ja, mein politisches Lager, das funktioniert jetzt irgendwie gar nicht mehr so, wie ich mir das eigentlich wünsche. Scheinbar klare Prinzipien werden über den Haufen geschmissen.
Man kann sich auf nichts mehr verlassen letztendlich.
Und dann tauchen sehr unwahrscheinliche Verbündete plötzlich auf.
Also man ist wieder, Überraschung findet dort statt. Aber du wohnst ja heute auf einem Schloss, klingt immer so großartig, aber ein Schloss, Eigentum verpflichtet, ist auch eine enorme Belastung. Kannst du gleich mal was dazu sagen, wie du dazu gekommen bist? Du bist also auch jemand, der eine Verantwortung trägt, damit das Dach oben drauf bleibt, weil wenn es einfällt, ist es nicht so gesund. Was bist du denn heute? Du bist ja, Unternehmer würde ich nicht nennen, aber du bist auch jemand, der auch vermietet hat, der dann plötzlich auch die Schattenseiten sieht, mit Leuten, die sagen, ach, Schloss, wohne ich, mach alles kaputt, mir egal. Plötzlich verteidigst du Dinge, die du als früher erst konservativ gesehen hast, nämlich Eigentum verteidigen. Wie siehst du das heute? Merkst du, dass es in dir, wenn du älter wirst, auch Seiten gibt, die du heute vielleicht als konservativ bezeichnen würdest oder damals als konservativ bezeichnet hättest und sagst, das ist eigentlich gar nicht so?
Also erstens mal, ich habe eine wöchentliche Kolumne in der Südthüringer Rundschau. Das ist also praktisch so ein Lokalblatt, das einmal in der Woche in alle Briefkästen kommt im Landkreis Hildburghausen. Und da habe ich neulich einen Artikel geschrieben über St. Pauli, wo ich neulich war, und habe dann mich darüber gefreut, dass in St. Pauli also alles irgendwie noch so am alten Platz ist. Ja? Also der kurdische Imbiss, wo ich früher war, und die ganze Szenerie beschrieben mit dem Pornokino und daneben die Heilsarmee und dahinter der Sexshop und Dinge und so weiter. Und das alles soll natürlich erhalten bleiben und hat mich da als Konservativen natürlich auch präsentiert, weil Konservare heißt ja bewahren. Und ich glaube tatsächlich, dass ich in der Hinsicht eigentlich sehr konservativ bin und sehr viel konservativer als viele, die mit diesem Label herumlaufen. Weil wenn man sich mal anschaut, was die angeblich Konservativen ständig machen, die hauen jeden alten Baum bedenkenlos weg, um eine neue Straße zu bauen oder einen Wald weg, um ein Gewerbegebiet zu bauen oder Kohle abzubauen oder was auch immer.
Mhm. Ein Grundgesetz weg, um etwas anderes dort stattfinden zu lassen.
Also was ist jetzt eigentlich denn das Bewahrende an den Konservativen? Also was genau bewahren denn die, wenn die einen Turbokapitalismus hier permanent sozusagen ermöglichen, der alles auf den Kopf stellt? Ja? Und das ist also vielleicht schon eine Sache, dass ich inzwischen nicht mehr auf dem Standpunkt stehe, dass jede Veränderung und nur weil es neu ist, automatisch einen irren Fortschritt darstellt. Mhm. Ich meine, gerade wenn ich mir anschaue, was dann auch die Lebensverhältnisse in Ostdeutschland angeht, ja, Also ich kann das sehr gut verstehen, wenn Ostdeutsche sagen, seit 30 Jahren ständig ändert sich alles. Immer sind wir die Deppen, die nicht schnell genug, nicht modern genug, nicht agil genug und so weiter sind. Wir wollen einfach mal, dass irgendwas einmal ein bisschen so bleibt, wie es war.
Ja. Ich möchte auf das Schloss nochmal kommen, weil ich glaube, sobald man so eine Immobilie an der Backe hat, stellt man fest, dass man an sich Seiten auch hat, die man früher vielleicht verachtet hätte. Was hat es mit diesem Schloss auf sich? Es ist ja bei Coburg, die Gegend. Was hat es damit auf sich? Ist es sowas wie Neuschwanstein? ein bisschen kleiner.
Es ist ein bisschen kleiner, wobei ich, wenn ich bauen könnte, wenn ich, wie ich wollte, ja, würde ich die sprichwörtliche Sparsamkeit von Ludwig II. Natürlich nicht beibehalten, sondern ich würde richtig investieren.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, halt, ich habe irgendwie ein Leben geführt, bevor ich dieses Schloss hatte. Das war sozusagen geprägt von Eskapismus und Rebellion. Mhm. Ja, also Flucht und Widerstand sozusagen. Ja? Und das hatte ja sicher ganz viel zu tun mit meiner frühen Kindheit und so weiter. Aber ich bin, bis ich 33 war, irgendwie fast 20 Mal umgezogen. Ja? Und bin nie wirklich irgendwie angekommen und hatte ein unheimliches Bedürfnis nach Heimat und nach einem festen Ort. Und das habe ich versucht, mit einem gewaltigen Bremsklotz eben diesem Schloss förmlich zu erzwingen. Ich habe natürlich dann irgendwann einmal gemerkt, was ich da eigentlich gemacht habe, war, ich habe die Heimat im Außen erzwungen. Aber das klappt natürlich so auch nicht. Du musst deine Beheimatung in dir drin finden.
Kommen wir gleich drauf, aber sucht man bei was ich, Immobilien-Scout, Schloss Thüringen oder wie läuft sowas? Kannst du mir das mal erklären?
Nein. Bei Immowelt.
Oh, ja, klar.
Das muss ich also doch richtig stellen. Bei Immowelt war das tatsächlich, und ich habe in die Suchmaske eingegeben, besondere Immobilien unter 100.000 Euro Thüringen. Ja, also es liegt an der bayerisch-thüringischen Grenze, und da kamen halt dann irgendwie eine Wassermühle, die allerdings sehr unter Wasser auch war, eine ehemalige NVA-Kaserne, ein Wasserturm, also so abgefahrene Immobilien verschiedener Art und eben ein Schloss. Und dann habe ich mir das angeschaut und bin da mit der Maklerin durch, und hinterher bist du völlig plemplem gewesen, also weil das eine sehr überwältigende Erfahrung sozusagen war.
Aber es war im Grunde eine Ruine.
Also Ruine ist zu viel gesagt, muss man fairerweise schon sagen. Also es war ein Dach drauf, was auch jetzt noch drauf ist, das okay war. Interessanterweise ein VEB-Ziegel, ein DDR-Ziegel aus den 50er Jahren, aber ein sehr, sehr guter Ziegel, guter Dachstuhl. Und es war, sagen wir mal so, auf späte DDR, frühe Nachwendezeit Standard irgendwie auch mal bewohnt gewesen und war auf zwei Positionen auch dauerhaft bewohnt gewesen. Also es ist nie vollkommen leer gestanden, aber es war so, der Hauptgiebel war einsturzgefährdet, da ging so ein Riss durch, den man mit bloßem Auge auch gesehen hat. Es gab einen Hausschwammbefall, der sich an einer Stelle so vom Keller über das Erdgeschoss so Richtung erster Stock bewegt hat. Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass das gerade noch an einem Punkt ist, wenn man es jetzt anpackt, dann kann man es noch irgendwie rausfahren. So.
Aber das hatte für dich den symbolischen Charakter, hier werfe ich jetzt einen Anker und knall mich jetzt an das Projekt, und hier muss ich jetzt eine Sesshaftigkeit leben. Das war die Idee dahinter eigentlich. Es ging nicht um ein Riesenschloss zu besitzen.
Nee, und es war schon, ich möchte sagen, aus einer fast verzweifelten Heimatsuche geboren, weil in der Zeit, als ich aus Japan dann zurückgekommen war, das war so Anfang 2006, bis zum Kauf von diesem Schloss, das war ziemlich genau 2 Jahre später, Januar 2008, hatte ich dann eine Phase, wo dieses Fluchtmoment ja fast außer Kontrolle geraten ist. Das heißt, ich hatte 3, 4, 5 so Nester, wo ich mal war und wohnen konnte, habe sehr viel im Auto geschlafen und war unglaublich unstet. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wohin mit mir. Das hatte allerdings auch damit zu tun, dass ich nach Tokio, wo ich ja 1,5 Jahre eben in einer der Großstädte überhaupt gewesen bin, einfach mit Ballungsräumen nicht mehr klargekommen bin.
Ja, ich glaube, es gibt keinen größeren Unterschied. Ich habe dich auf dem Schloss immer besucht, von Tokio da ins Outback Thüringen.
Ja, total.
Da ist nichts. Nee, da fährt man sehr lange, bis mal wieder was kommt. Da ist ein Licht. So ein Schloss, denkt man, ist wahnsinnig teuer, wenn man es kauft. Nicht wirklich teuer wird es, wenn man es dann hat, ne? Bis man das einigermaßen... Das heißt, das Kredit aufgenommen, das Übliche, sich an die Backe gebunden, das alles gemacht. Finde ich spannend, weil das kann ich nachvollziehen, dass wie jemand, der sich spontan in ein altes Schiff verliebt und plötzlich merkt, so ein altes Holzschiff, was er sich da an die Backe gebunden hat. Du bist aber dann auch zu jemand geworden, der vermietet hat.
Mhm.
Und aber dann auch später zu jemand, der nicht mehr vermietet hat. Du hast auch deine Erfahrung gemacht. Ich würde dich gerne dazu befragen. Was hat es da? Hast du Seiten an dir kennengelernt, die du vielleicht früher als spießig empfunden hättest? Dass wenn du gibst, dass du auch erwartest, dass man dir etwas gibt. Warum hast du überhaupt vermietet? Ich meine, man hat uns entschlossen, seine Ruhe zu haben.
Nee, das hatte ich nicht das Ziel. Also dafür ist es auch zu groß. Also das hat 36 Zimmer und also ich selber brauche echt nur 28 und dann ist gut. Ja.
Gut, du hast vermietet.
Nee, und ich vermiete auch immer noch.
Ja.
Und ich hatte nie das Ziel, da alleine zu wohnen.
Mhm.
Also selbst wenn das Buch jetzt irgendwie jahrelang in der Bestsellerliste ist und ich in Geld schwimme.
Wovon die ausgehen?
Käme ich nicht auf die Idee, da alleine zu wohnen, weil ich muss sagen, ich wohne in WGs, seit ich 16 bin. Und obwohl das eine sehr schwierige Erfahrung immer gewesen ist, hätte ich nicht großartig vor, alleine zu wohnen. Allerdings ist es jetzt so, dass tatsächlich in diesen Tagen jetzt meine eigene Wohnung in diesem Schloss endlich fertig wird. Nach 11 Jahren habe ich jetzt wirklich eine eigene Wohnung, die funktioniert mit einem vernünftigen Bad, mit einer eigenen Küche. Und vor allem...
Also ein Rückzugsort.
Ja.
Genau, darum geht es.
Genau.
Hinter sich mal die Tür zumachen können, nichts gegen die anderen, aber ich brauche jetzt mal meine Ruhe.
Tatsächlich, dass dieser Roman am Ende fertig geworden ist, jetzt dann doch mal, hat damit zu tun, dass vor vielleicht 6, 7 Monaten mein Arbeitszimmer fertig geworden ist. Und ich habe also zum ersten Mal jetzt wirklich da eine Situation, wo alles, was ich brauche, meine Instrumente, meine Bücher, einen Schreibtisch und ein paar gute Lesesituationen, da in einem vernünftigen Rahmen einfach am Start sind.
Mhm.
Und das macht so wahnsinnig viel mit mir, dass ich diese Möglichkeit habe, auch mich zurückzuziehen, aber auch verschiedene gute Lesepositionen zu haben. Also ich habe einen Hängesitz, eine Hängematte, einen schönen Sessel und so weiter, so Sitzkissen und so weiter. Und ich lese wahnsinnig viel, seit ich das habe. Ich habe jetzt auch vorher vielleicht viel gelesen, aber das macht wahnsinnig viel mit mir. Und das ist schon zum Beispiel eine Erkenntnis aus diesen 11 Jahren inzwischen Schlossprojekt, dass ich mich nicht einfach auflösen kann in irgendeine Art von Gemeinschaft oder großer Bewohnerschaft oder sonst was, sondern ich brauche meinen eigenen abgeschlossenen Raum, der mich auch schützt.
Mhm. Ich möchte nochmal zurückkommen. Du hast ja vermietet, weil allein lässt sich das ja gar nicht realisieren. Hast aber dann auch schöne, aber eben nicht nur schöne Erfahrungen gemacht.
Mhm.
Was sind das für schöne Erfahrungen, die du gemacht hast?
Also ich sag mal, die schönen Erfahrungen haben einerseits bei Weitem überwogen. Und die sind, dass dieser Ort zu einem Knotenpunkt eigentlich geworden ist, über den sehr, sehr viel Vernetzung von sehr, sehr spannenden, aber auch extrem unterschiedlichen Leuten und Einflüssen stattfindet.
Mhm.
Ich kann das gar nicht zählen, wie viele Leute da in den letzten 11 Jahren waren, von kurzfristigen Besuchern über Leute, die da gewohnt haben, über kurze Zeit für eine Woche oder 3 Monate bis hin eben zu Leuten, die längere Zeit da waren.
War ja auch ein Projekt, so ein bisschen auf Selbstversorger zu machen, all diese Erfahrungen zu sammeln, sich ein bisschen abzukoppeln aus diesem ganzen Irrsinn da draußen, es selbst mal zu versuchen, sich zu versorgen zu
müssen. Ja, gut. Da stelle ich jetzt zum Beispiel darum fest, dass mitunter da schon ein gewisses Missverständnis vorherrscht, dass Leute, wenn sie Selbstversorgung meinen, dann hören, dann meinen, dass das heißt, dass sie von selbst versorgt werden.
Mhm. Das war aber nicht gemeint.
Das ist natürlich nicht gemeint. Und das ist so... Was ich halt schon erlebt habe, das ist in diesem inzwischen doch recht großen Markt oder dieser Szene von Aussteigern und denen, die es werden wollen, gibt es eine sehr klare Vorstellung, woraus man aussteigen möchte. Ja, also raus aus dem Geldsystem, Arbeitnehmerei kommt also überhaupt nicht in Frage, raus aus den Ballungsräumen und so weiter und so fort. Verstehe ich alles, ja, also sozusagen eben Systemopposition, wir gehen da raus. Die Realität ist aber natürlich, es gibt kein Außen in diesem System. Der Kapitalismus ist ein allumfassendes System, das als letztes Außen, was es kolonisieren konnte, unser Innen kolonisiert hat, und uns sozusagen marktförmig gestreamt hat. Es gibt kein Außen. Wo soll das sein? Ja, selbst wenn ich irgendwie im Amazonas zu den letzten 513 unberührten Stämmen gehöre, kann es sein, dass da jemand eine Brandrodung veranstaltet und 14 Tage später weiden da Kühe drauf. Mhm. Es gibt kein Außen. Und das heißt natürlich auch jetzt, wenn ich so ein Schloss habe und ich bin Eigentümer von dem Ding, ich bin nicht nur nicht außen, sondern ich bin in gewisser Hinsicht ganz schön drin in dem System. Das heißt,
man muss auch einsteigen wollen irgendwo.
Eben. Und mir, weißt du, ich habe natürlich auch am Anfang lang gebraucht, bis ich meine Rolle da drin wirklich angenommen habe. Also alleine schon dieser permanente Behördenmarathon, den man da absolviert, das ist irgendwie eine Geschichte, die einerseits spannend ist und so weiter und so fort, aber natürlich auch echt ein permanenter Erschöpfungskrieg, der da sozusagen, den man da absolviert. Ja. Buchhaltung, das sind alles Sachen, die mir nicht großartig liegen. Ja. Und generell, glaube ich, ist es natürlich aber auch schon so gewesen, dass der bauliche Zustand von dem Schloss so miserabel gewesen ist, dass ich natürlich auch nicht erwarten konnte, dass da jetzt super stabile Leute mit tollen Einkommen oder super Existenzperspektiven oder so daherkommen, sondern es war natürlich auch ein Fluchtpunkt für Leute, die verzweifelt waren, gerade aus einer Lebenskrise rauskamen und so weiter, was ja niemandem vorzuwerfen ist, weil das war ja bei mir im Grunde ganz genauso, ja. Aber ich sag mal, ich bin jetzt einfach sehr froh, weil das Schloss ist jetzt an einem Punkt, wo es zumindest das zweite Stockwerk ist einfach mal so fertig jetzt, dass ich einen Haken drunter setzen kann. Ja, da sind neue Fenster drin und Ding.
Aber du hast eben auch erlebt, dass Leute zu dir gekommen sind und da hast du gedacht, man arbeitet gemeinsam an einem Projekt, man baut was auf, die aber dann eher sich Richtung Trittbrettfahrend entwickelt haben, was auch eine Enttäuschung sein kann. Weil irgendwann muss man es ihnen ja sagen, dass das so nicht klappt und die mögen einen dann nicht mehr.
Ja, also da gab es tatsächlich eine sehr unschöne Situation, die einfach am Ende darin eskaliert ist, dass ich eigentlich im eigenen Schloss gemobbt wurde. So habe ich das empfunden. Und das hat für mich aber auch eigentlich einen wichtigen Prozess begleitet, ja, weil ich war dann in der Zeit auch bei Birgit Assel, die ja hier auch schon des Öfteren war, eine Psychotherapeutin so in der Franz-Ruppert-Richtung und habe eine Aufstellungstherapie oder eine Aufstellungssession gemacht. Und da habe ich ja praktisch die frühkindliche leider tatsächlich Ehekrise, den Ehekrieg meiner Eltern aufgestellt. Und das war irgendwie Wahnsinn. Also das war so, ich bin wirklich mit beiden Beinen voraus ins Zentrum meines Traumas gesprungen. Und als ich danach im Zug zurückgefahren bin, nach dieser sehr drastischen, aber auch sehr befreienden Erfahrung, wirklich mal sozusagen das Gefühl zu haben, du kommst mal an die Ursache ran.
Empfiehlst du solche Aufstellungen?
Ja, sehr. Mhm. Sehr. Ich meine, wobei ich letzten Endes sagen muss, also mir ist das immer fast wurscht, nach welcher Therapierichtung irgendwer therapiert. Sondern ich denke, es ist einfach, wenn es für den konkreten Menschen funktioniert und ihm hilft, dann ist es gut. Mhm. Und so. Auf jeden Fall, ich saß dann im Zug und dachte mir so, oh Gott. Und jetzt fahre ich da in das Schloss zurück und da ist nur Streit und oh Gott, nee. Und dann ist mir klar geworden, ja klar, ich wohne ja in meinem Trauma. Also alles, was da um mich rum ist, das hat im Grunde die Funktion fast, eine alltägliche Reinszenierung meines Traumas zu ermöglichen. Ja? Und ich meine, davon abgesehen muss ich sagen, sage ich jetzt natürlich ja auch nicht nur, alle anderen waren bloß immer die Arschlöcher und ich habe alles richtig gemacht. Ja? Ich meine, man muss natürlich auch sehen, ich habe ja da jahrelang in einem permanenten Zustand der Überforderung agiert und in einem ständigen Ausnahmezustand, ja? Weil ich halt auch wirklich krasse Sachen da erlebt habe, ohne irgendeine Sicherheit zu haben oder Stabilität. Ja? Also ich habe das Schloss gekauft mit einem Startvolumen von 5.000 Euro, die ich noch übrig hatte. Und einen Kredit von 55.000, den ich laufen hatte. Also wenn man so will, war mein Startkapital minus 50.000 Euro. Mhm. Und wenn du das mit dem Giebel da vorne, mit dem Hausschwamm nicht schnell geregelt bekommen hättest, dann wäre das sehr schnell wirklich existenziell in Frage gestanden.
Ja. Hätte auch die Behörde den Laden dicht gemacht.
Das weiß ich nicht, ob sie es machen, aber irgendwann ist es dann baulich nicht mehr beherrschbar. Mhm. Ja, also wenn der Giebel dir da eingestürzt wäre, hättest du ein Open-Air-Schloss gehabt praktisch, ja. Oder so ein Cabrio.
Ja.
Und ich sag mal, es ist für mich auch immer eine sehr drastische Auseinandersetzung mit mir selber gewesen, was ich durch dieses Schloss auch erlebt habe. Und aber nochmal zu diesem Thema der Verantwortung und des Einsteigens. Ich konnte halt bei diesem Schloss nie die Verantwortung wegschieben. Ich meine, auch diese Leute, mit denen ich nicht klargekommen bin oder die mit mir nicht, die habe ja ich reingelassen. Ich habe den Mietvertrag auch unterschrieben mit denen. Also muss ich mir irgendwie auch Gedanken machen, warum habe ich das nicht gecheckt, wie die drauf sind oder dass das eh keinen Sinn hat oder wie auch immer. Ich fand es ja zu irgendeinem Zeitpunkt mal gut. Und das ist für mich eigentlich sehr heilsam, ja? Weil ich stand nicht unter Druck, ein Schloss zu kaufen. Ja? Also es stand nicht irgendwie meine halbe Familie um mich rum, hat gesagt, jetzt bist schon 33, hast immer noch kein Schloss in Südthüringen, irgendwie, was ist denn los mit dir oder so, sondern es war im Gegenteil so, dass also fast alle die Idee reichlich behämmert fanden, als ich das gestartet habe, ja, oder Angst hatten und skeptisch waren und gesagt haben, um Gottes Willen, du rennst in ein Unglück oder irgendwie. Tatsächlich hat es natürlich auch einen Preis erfordert. Und das, ein Preis ist halt der, dass ich auch zu dem, was, glaube ich, eigentlich meine Hauptfähigkeit ist, nämlich Schreiben und Musik machen, schon ein Stück weit auch in den Hintergrund getreten ist. Und vielleicht hat es auch deswegen etwas länger gedauert, bis dieser Roman dann tatsächlich fertig geworden ist.
Vielleicht war es auch nötig, einen solchen Umweg zu gehen, um zu diesem Destillat zu kommen. Und da komme ich dann zurück zu dem Buch, weil ich finde, die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, hat mit dem Roman schon was zu tun. Würdest du sagen, das ist ein Befreiungsschlag, zu sagen, okay, jetzt bin ich wieder ganz bei mir, ich brauche eine sichere Äußerlichkeit. Ja, ein Schloss kann auch ein Symbol sein und da kann ich mich jetzt mal auf das Wesentliche zurückziehen, weil Schreiben bedeutet ja Konfrontation mit sich selber, es ist eine harte Arbeit. Vielleicht auch, mir fällt nichts ein, ich bin eine hohle Nuss. Oder kann auch sein, ja, oder aber ich traue mich nicht, über das zu schreiben, weil da habe ich Angst. Ist das ein Befreiungsschlag? Ich sage, jetzt gibt es einen neuen, also Prinz Chaos als Kunstfigur gibt es ja weiter, du hast ja verschiedene Identitäten immer gelebt als Künstler, aber jetzt ist der Beginn von dem, wie er auf die Welt gekommen ist, der Florian Körner, der Schriftsteller.
Es ist auf jeden Fall so, dass ich mich an keine Situation in meinem Leben erinnern kann, wo ich mich so stimmig gefühlt habe wie jetzt. Und wo auch so viele Sachen rund um mich herum einfach stimmig waren. Und gerade dieser Roman, der läuft wirklich wie auf einer Schiene dahin. Das ist für mich sehr erstaunlich. Also Punkt 1 ist, dass er fertig wurde, das hatte dann nochmal einen wirklich sehr wichtigen Moment. Ich war nämlich bei Dirk Fleck in Hamburg und wir hatten so einen wunderschönen Abend, wo wir uns zusammen gehockt haben und uns Texte vorgelesen haben. Fremde und eigene und Gedichte und Geschichten und alles Mögliche. Und ich habe dann angefangen, aus meinem Romanfragment zu lesen. Und dann sagte Dirk, boah, das ist wahnsinnig stark. Jetzt ist Dirk Fleck kein Laie, was Literatur angeht. Ich meine, der hat immerhin zweimal den Deutschen Science-Fiction-Preis für Romane bekommen. Und dann habe ich gesagt, du, darf ich dir das Manuskript mal schicken? Und dann habe ich ihm das geschickt und er hat es tatsächlich gelesen. Und er war der allererste, der es gelesen hat. Und dann war er so begeistert davon. Und das hat mich so angeschoben, dass ich gesagt habe, okay, jetzt schreibe ich den letzten Rest noch fertig. Ich war eh, das war schon klar, wie es ausgeht, das war alles schon. Und jetzt suche ich einen Verlag. Dann denkst du dir natürlich, also einen Verlag zu finden, heutzutage, vergiss es einfach. Ja? Also ich meine, wie viele exzellente Autoren mit exzellenten Werken laufen darum, die das am Ende im Selbstverlag machen oder so. Gut, der erste Verlag hat eigentlich das über Facebook mitbekommen, dass ich irgendwie einen Text habe, schreibt mich an, dass sie es gerne machen würden. Dachte ich mir, okay, das ist interessant, ja, so. Jetzt ist eine Edition Outback, sehr engagierter Verlag, aber halt sehr jung noch, also vor kurzem gegründet und insofern auch relativ klein und noch nicht so gut strukturiert, aber die hätten es ja gerne gemacht. Ich hätte es mit denen auch grundsätzlich gerne gemacht, das sind auch echt gute Leute und so, gute andere Autoren. Aber mein Traumverlag war eigentlich Westend, weil ich mir dachte, das ist so genau die Zielzone eigentlich, die Leserschaft von Westend. Jetzt wäre es schön, wenn auch Leute, die nicht schon zur Leserschaft von Westend gehören, das auch lesen. Aber einfach so diese ganze Mischung auch, also ich sag mal Matthias Bröckers, ja, der ist ja für mich so fast eine Personifikation von einem Knotenpunkt in diesem Roman, weil es eben, ja. Es hat mit Drogenkultur und Alternativkultur zu tun, es hat mit Berlin zu tun, es hat mit 9-11 und sozusagen den Fragen von Verschwörung oder so zu tun. Also so. Aber jetzt wusste ich ja, Westend macht nur Sachbücher. Also gut, ich schicke das dahin, dann höre ich ewig nichts, da, oder ein paar Wochen nicht, dann heißt es, sie geben es mal dem Lektor. Dann kriege ich eine Nachricht von dem Lektor, der sagt, ja, er hat jetzt reingelesen, es gefällt ihm unheimlich gut, aber sie machen ja eigentlich nur politisches Sachbuch. Ich denke mir, okay. Ja, und irgendwann rufen die mich an und sagen, sie machen das. Ja? Und das war für mich so das Erste, wo ich dachte, hey, Hammer, ja, also der das wäre nie vergessen, den Tag auch und so.
Du weißt, wo du am 11. September warst. Wo warst du an dem Tag, an dem der Anruf reinkam?
Da war ich auf dem Weg zunächst nach Schleusingen zum Obi und habe dann das Gespräch mit dem Andy Horn von Westend auf dem Parkplatz vom Obi in Schleusingen weitergeführt.
Wo liegt dieses Schleusingen?
In der Nähe von Hilsburghausen, Südthüringen.
Okay.
Ja, ein Obi von Rang. Und, aber weißt du, aber dieses Gefühl, dass das auf einer Schiene läuft und was dieses Thema der Stimmigkeit angeht, ja, auch, dann war ich jetzt kürzlich in Hamburg und hatte da so ein paar erste Interviews zu dem Roman. Und dann dachte ich mir eben irgendwie, ich muss mir ein gescheites Outfit für diese Interviews besorgen. Und dann sagt also Dirk Fleck wiederum zu mir, da musst du unbedingt zu Ladage und Oelke gehen. Gut, ich gehe zu Ladage und Oelke.
Schau mir an, was das da kostet.
Renn da in einen Verkäufer rein. Und der sagt, ich erzähle ihm so ein bisschen hier und Roman und bla 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 und so weiter und so fort. Und dann sagt er, ich kenne sie. Stellt sich raus, dass der ursprünglich aus Eisfeld ist, das ist die Kleinstadt neben Hilsburghausen, also Südthüringen, war jetzt 8 Jahre in London und pipapo. Und dem haben aber Leute aus Eisfeld, aus seiner alten Gang von mir erzählt gehabt. Nicht? Das ist ja Wahnsinn. Ja? Dann ist es so, dieser Roman hat auf eine spezielle Art mit Luftfahrt zu tun und speziell mit Heißluftballonen. Dieser Titel Leichter als Luft hat mit Luftfahrt zu tun. Das können wir gleich vielleicht noch drüber reden. Und als ich jetzt mit dem Auto auf dem Weg hierher zu diesen Interviews war, steigt also in der Morgensonne eine ganze Armada von Heißluftballonen auf. Ja? Ich will nur sagen, ich habe nie in meinem Leben so das Gefühl gehabt, auf einer guten, stimmigen Schiene unterwegs zu sein, wie jetzt im Moment auch. Und das betrifft auch das Schloss, wo ich im Moment einfach ohne große Anstrengung und so neue Leute gefunden habe, die da eingezogen sind, die auch keine Spießer sind, die aber ja, ihr eigenes Leben besser im Griff haben und die an mich, sagen wir mal, auch nicht solche Forderungen stellen. Und das macht mich alles auch tatsächlich frei, mich in eine neue Rolle hineinzubegeben und eben zu schreiben.
Du könntest so jetzt im Outfit auch in London oder Frankfurt als Investment-Punk-Banker arbeiten. Es gibt jemanden, der so ähnlich das macht. Worauf ich hinaus möchte, ist, du bist etwas angegangen, hast etwas gewagt, was ich ja schon länger mache, aber ich habe das nie so überlegt. Ich war mir der Risiken nicht bewusst. Du hast das wohl ganz anders kalkuliert. Du lebst mit deiner Frau zusammen. Wie ist das? Du kennst auch das andere.
Ich kenne auch das andere. Und ich muss zunächst mal sagen, meine Haupterkenntnis ist, es ist nicht so anders, wie Leute meinen, sondern vieles von den Beziehungsdynamiken, im Schönen wie im Negativen, hat, glaube ich, mit der Logik einer Zweierbeziehung von Menschen im 21. Jahrhundert zu tun, so gesehen. Also, die Beziehungsmuster in meinen alten Beziehungen mit Männern waren tatsächlich sehr vergleichbar mit den Beziehungsmustern, die ich jetzt auch mit einer Frau an mir und in dieser Beziehung erlebe. Und gleichzeitig ist die Arbeit, meine Muster aufzulösen, natürlich auch weitergegangen oder so. Ja. Was sehr anders ist, das ist natürlich die Erfahrung mit Kindern. Also Anna hat 2 Kinder im Alter von 5 und 7 Jahren. Und wir waren jetzt gerade in Kroatien im Urlaub zusammen und so. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Also wenn du das halt nicht kennst, was Kinder da einfach für ein Energielevel reinbringen und so. Und das ist natürlich auch, das ist saulustig auf der einen Seite. Ja. Und der Jüngere von denen ist ein großer Fan von meiner Raster, weil er die beim Schwimmen im Meer dann sozusagen als Rettungsleine oder so auch benutzt und so. Das ist schon tatsächlich sehr anders und tatsächlich tauchen auch ganz am Ende im Epilog von dem Roman Kinder auf, weil mir das dann irgendwie so aufgefallen ist, dass tatsächlich in diesem ganzen Roman eigentlich gar keine Kinder vorkommen. Eben jetzt nur ganz zum Schluss. Und ja, das war in meinem Leben eigentlich auch so, dass Kinder sehr lange gar keine Rolle gespielt haben, weil natürlich in dieser schwulen Welt sind jetzt nicht so viele Kinder unterwegs und ich habe auch selber halt in Beziehungen die Frage, ob wir jetzt da Kinder kriegen, biologisch realistisch eingeschätzt. Mhm. Also von daher, genau.
Ich möchte zum Ende dieser sehr speziellen Version von Boulevard, die ja eine Mischung aus Boulevard und Kick, letzte Kenner von dem Gespräch ist, weil es zum ersten Mal auch in dieser Geschichte unser Senders, ja, einen Roman gibt, den wir immer wieder streifen, aber ohne zu viel dazu verraten. Ich kann nur sagen, exquisites Buch, top geschrieben, man schmeißt sich weg. Ich habe nachts oft die halbe Nachbarschaft geweckt, weil ich halbe Lachanfälle bekommen. Was ist das denn? Und habe das dann auch immer Leuten vorgelesen, die schlafen wollten, aber die sind dann auch wach geworden. Was ich sagen wollte ist, wie siehst du die aktuelle Situation in Deutschland? Wie ist es für dich im Moment? Ist dieses Land auf einem guten Weg, wo du merkst, da tut sich was? Wir lösen uns vielleicht ein bisschen langsam aus dieser Zwangsumklammerung der Amerikaner, versuchen einen eigenen, vielleicht eher friedlicheren Kurs auf der Eurasischen Platte mitzugestalten? Oder hast du Hoffnung oder sagst du, nee, ich weiß, oder kannst du dich gar nicht festlegen?
Also eine Auseinandersetzung, die in diesem Buch auch eine große Rolle spielt, eigentlich durchgehend, ist, wie stelle ich mich eigentlich zu der Menschheit, zur Mehrheit unserer geliebten Spezies? Und einige der Hauptprotagonisten wollen eigentlich mit dieser Menschheit ziemlich wenig zu tun haben. Und jetzt bin ich natürlich als gelernter Marxist und so immer sehr auf die Mehrheit fixiert gewesen, ja? Also diese Art von Veränderung durch Revolution und Massenbewegung und so weiter erfordert ja schon, dass man auch irgendwie eine Mehrheit bekommt für Sachen.
Also man hat sich immer auf die Masse fixiert.
Und da muss ich sagen, bin ich zwar nicht dagegen, und es ist nicht so, dass mir Demokratie und Mehrheiten wurscht sind. Was ich aber feststelle, ist, dass große Veränderungen in der Geschichte natürlich immer von winzigen Minderheiten ausgegangen sind und initiiert worden sind. Wenn ich mir das jetzt im Moment anschaue, stelle ich halt fest, dass vor allem sich eine sehr große Ratlosigkeit langsam auflöst. Ich denke, dieses Zeitalter der Verwirrung, das mit dem 11. September eingeläutet wurde, kommt so langsam, aber sicher zu einem Ende. Ich denke, die Nebel lichten sich ein wenig. Es werden auch neue Lager sozusagen langsam, aber sicher deutlich. Und meines Erachtens ist eigentlich das Hauptfeld, auf dem diese neue Positionierung stattfindet, diese ökologische Auseinandersetzung, weil die erstens einmal alle möglichen Bezugsgrößen völlig in Frage stellt. Es ist klar, dass wir diese Geschichte, die wir da als Menschheit mit 7,6 Milliarden Prachtexemplaren auf diesem doch inzwischen recht kleinen Planeten veranstalten, nicht über das Instrument Nationalstaat alleine in den Griff bekommen, zum Beispiel. Ja? Weshalb die Bezugsgröße Deutschland da natürlich auch sehr interessant ist. Also Deutschland spielt ja eine erhebliche Rolle. Wir haben immerhin von den 10 größten CO2-Dreckschleudern in Europa 7 in Deutschland am Laufen. Also das ist ja nicht ohne. Aber ich stelle eben vor allem fest, dass es einen unheimlichen Aufschwung von Massenbewegungen gibt. Und das hat eine Bandbreite von dem Mietervolksbegehren in Berlin über viele kleine Streiks, die man gar nicht so ohne weiteres mitbekommt, eben bis hin zu Hambacher Wald, Extinction Rebellion, was für mich eigentlich die interessanteste Organisation im Moment oder Bewegung im Moment ist, eben weil Extinction Rebellion von vornherein nicht auf Large-Demos setzt und Kundgebungen und so, sondern Extinction Rebellion setzt von vornherein auf Disruption, auf zivilen Ungehorsam, darauf, die Maschine wirklich durcheinander zu bringen. Und das halte ich im Moment also für sehr viel vielversprechender, als die x-te Large-Demo zu veranstalten. Ja? Und ich glaube, wir haben jetzt Decision Time, eine Zeit der Entscheidung, wo die Frage, wie das jetzt mit dieser Menschheit weitergeht, sich tatsächlich, ich denke, in den nächsten 2-3 Jahren ziemlich fundamental entscheiden wird.
Mhm. Womit rechnest du denn? Ist also, das so ein bisschen, sage ich mal, was die Haltung angeht, wie wir alle überrascht waren vom Mauerfall, plötzlich ist alles ganz anders?
Also mir kommt erstens mal dieses System enorm morsch vor. Und wenn ich mit Leuten rede, die bei Siemens arbeiten, oder bei BMW arbeiten und die erzählen mir, wie sie praktisch jeden Tag aus dieser Firma rauskommen und sich wundern, dass der Laden nicht schon lange zusammengebrochen ist. Und die erzählen mir wirklich Geschichten, da denkst du, das ist wie Sowjetunion 1988. Also Missmanagement, Misswirtschaft, eine aberwitzige Bürokratie. Ich erlebe das auch in Hildburghausen, wo ich sehr viel mit eben Bürokratie und Verwaltung zu tun habe, dass unser Staat, ich habe am Anfang gedacht, der deutsche Staat, ja, eine gut geölte Maschine. Und ich stelle halt fest, ja, ganz viel da funktioniert gar nicht. Also vieles, was Vorschrift ist, wird nicht vollzogen. Zum Beispiel Umweltgesetzgebung sowieso. Aber auch sonst, also viele Sachen. Also ich kann auch jedem, der einen Strafzettel bekommt oder so, nur raten, erstmal nicht zu reagieren, weil die Anzahl der Fälle, wo das irgendwie verschlampt wird, offensichtlich enorm ist. Ja? Es ist Wahnsinn. Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass dieses System reif ist für einen Moment der Öffnung, wo etwas Neues passiert. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, was wird da passieren? Das ist natürlich schwierig, das vorherzusagen, weil da reden wir jetzt wirklich über Chaos. Also exponentielle Kräfte, die sich freisetzen. Und ich denke, man merkt zunehmend, dass es anfängt, sich loszureißen in verschiedene Richtungen. Von üblen, ja, rassistischen und hasserfüllten Geschichten bis hin zu Dingen, die man vielleicht sehr positiv findet. Aber es reißt sich los. Und ich glaube, wir kommen jetzt in einen Bereich hinein, wo sozusagen ein freies Spiel der politischen Kräfte wieder anfängt und diese harten Mauern in den Köpfen und so weiter zunehmend sich auflösen. Ja? Und da, ich glaube, dass das Buch das als Zeitporträt insofern darstellt, auch weil keine von diesen Figuren ist einfach nur total super und die andere ist einfach nur total daneben. Und keine Figur eignet sich einfach nur als Identifikationsfigur, die hat recht. Und die Figur hat nicht recht.
Das finde ich auch, also dass man eben die Wechselseitigkeit von Figuren eben sieht, wo man sagt, auch die Immobilienarschgeige Neudeutsch hatte oder hat auch sympathische Seiten. Mhm. So, oft gelebte Widersprüche in sich. Ist das dir passiert oder drängt er das raus? Oder was ist da die Botschaft dahinter? Dass wir alle alles in uns haben?
Ja, also ich glaube,
also wir sind sowohl die Großzügigen als auch die Kapitalisten in uns. Wie ist es?
Also es ist mir vor allem, glaube ich, in diesen 18 Jahren, in denen das Buch entstanden ist, auch selber ganz schön aufgefallen, auch an mir selbst, dass das so einfach halt alles nicht ist. Ich hatte natürlich auch in meiner berufsrevolutionären Jugend klare Vorstellungen, hier der Feind, da der Freund und so. Und inzwischen stellt sich das natürlich alles etwas komplizierter dar. Und ich stelle eben fest, dass wir alle aus Widersprüchen heraus uns entwickeln und dass man vor allem nie auf der sicheren Seite ist, dass man jetzt von sich sagen könnte, was man jetzt da macht, ist total fortschrittlich, total super, total zukunftsfähig oder irgendwie, sondern man ist vielleicht an den einen Punkten unheimlich weit vorne oder sehr menschlich oder wie auch immer und an den anderen Stellen ist man extrem weit hinten und hat es noch gar nicht gecheckt oder also es ist diese Ungleichzeitigkeiten auch, ja. Und Buch endet auch insofern mit einem Ereignis, das sozusagen in seiner Fragwürdigkeit auch dargestellt wird, mit vielen unterschiedlichen Interpretationen. Und das ist sozusagen eine Frage, die mit dem Titel ein bisschen zu tun hat, Leichter als Luft. Tatsächlich kommen wir aus einer sehr materialistischen Zeit, wo wir dachten, es ist alles berechenbar, Naturgesetze und auch bei Marx ist das ja genau die Sprache, ja, mit naturgesetzlicher Notwendigkeit wird sich der Sozialismus durchsetzen oder so. Und jetzt stellen wir eben fest, nee, es ist erstens mal alles sehr viel chaotischer, als wir gedacht haben, aber vor allem auch die Ebene des Geistigen und des Spirituellen drängt, denke ich, auf breiter Front wieder nach vorne. Und das alles zerlegt die politischen Lager gewaltig.
Ich möchte zum Anfang des Buches kommen, wo ja die Protagonisten Drogen einwerfen, die auf sie eine psychische Wirkung haben. Das ist ja auch eine Form, um nach mehr zu suchen als im Außen. Da muss noch mehr sein. Man muss dafür kein LSD nehmen oder irgendwas anderes, aber man kann das machen, wenn man das unbedingt möchte. Das Mindset, das Setting, habe ich gelesen, muss stimmen. Ja, man muss aufpassen. Das ist ja am Anfang eben auch, zeigt es ja auch, dass die Suche nach etwas oder das Herbeisehen von etwas Spirituellem ist da. Wie ist das heute mit dir? Glaubst du, dass wir uns in ein Zeitalter bewegen, was einen Herrn Dürr, damals Max-Planck-Institut, sehr freuen würde, dass wir sagen, hör zu, die Materie, wie sie heute noch leben, hat sich ja längst seit Heisenbergs, wissen wir, dass es nicht so ist, sondern es ist Beziehung, dass wir in ein spirituelles Zeitalter, 21. Jahrhundert kommen, wo wir sagen, es geht um mehr als nur mein Auto, meine Frau, mein Haus, sondern es muss um was anderes gehen.
Also ich möchte mich dieser prophetischen Ebene ein bisschen verweigern, und zwar deswegen, weil ich sehe eine positive wie negative Entwicklungsmöglichkeit jeweils als sehr realistisch an. Also ich kann sowohl dieses Szenario sehr klar sehen, wie das alles total den Bach runtergeht, ja? Wie einfach eine Verkettung von Sündenbock-Reflexen, wirtschaftlichen Krisen, ökologischen Katastrophen, Elend, Flucht und was weiß ich, was wirklich die Hölle auf Erden bringt.
Mhm. Also dass wir quasi von der Weimarer Republik Teil 2 wieder ein neues Regime
klären. Ehrlich gesagt glaube ich, dass gegen das, was da droht, die Weimarer Republik oder beziehungsweise die Zeit danach, ja. Das ist fast noch dann harmlos, weil ich habe gerade ein Buch gelesen, Der ferne Spiegel von Barbara Tuchmann, da geht es um das 14. Jahrhundert. Und das ist ein Jahrhundert, wo am Ende des Jahrhunderts noch halb so viele Leute da sind wie am Anfang des Jahrhunderts. Eben unter anderem durch die Pest, wo alleine zwischen 1348 und 50 in 2 Jahren die Hälfte, ein Drittel der Bevölkerung von Skandinavien bis Sizilien bis Indien ausgelöscht wird durch diese Krankheit. Und es gibt Kriege ohne Ende, den 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich, 100 Jahre Krieg, die kommen gar nicht mehr raus. Ja. Ja. Also das ist wirklich ein Szenario, das durchaus möglich ist, weil das muss man sich klar machen. Eine Ernte, wie wir sie 2018 in Europa hatten, 3-mal hintereinander, und du hast eine Hungersnot in Europa. Und das kannst du dann durch Containerschiffe und Zeug einfliegen nicht mehr regeln. Ja, also 3-mal hintereinander so ein Dürresommer, und in Europa ist es dann auch wirklich mal vorbei mit den vollen Regalen. Ne? So, also das ist die eine Seite. Eine katastrophische Aussicht, die dann noch garniert wird eben durch Massenarbeitslosigkeit und die ganzen politischen Effekte, die man sich davon sozusagen ausmalen kann. Die andere Seite ist aber, China zum Beispiel hat seit 1990 seine Waldfläche verdoppelt. In Äthiopien hatten sie jetzt gerade eine Massenpflanzung, wo sie an einem Tag 358 Millionen Bäume in den Boden gesetzt haben. Jetzt sagen Leute, die Zahl war nicht ganz so hoch, die haben da ein bisschen geschummelt. Aber es gibt so eine Art Competition. Auch in Indien haben sie so Bundesstaaten. Die einen haben dann irgendwie 50 Millionen Bäume an einem Tag gepflanzt, die anderen 68 Millionen, und man versucht sich da so zu übertrumpfen und so. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele positive Entwicklungen. Und das ist, was ich so sehe. Da gibt es einen Abwehrkampf dieses alten Systems, ja, das immer ätzender und immer brutaler und perfider und aber auch kaputter und ekelhafter wird. Und wo man
auf einer alten Systemsoftware aufbaut, nämlich dass da ganz oben entschieden wird, was unten zu tun ist.
Ja, und sie merken natürlich, dass das irgendwie nicht mehr so klappt. Und weil sie das merken, werden sie aber immer trickreicher und nochmal draufhauen. Und also wenn man sich anschaut, auch was an Polizeigewalt abgeht, von Gelbwest in Frankreich bis Hongkong, muss man sagen. Ja. Also das ist immens, was da auch aufgerührt. Und auf der anderen Seite ist aber so, dass das Neue, die neue Welt, ja auch schon sozusagen überall an die Tür klopft. Und man sieht ja sozusagen die Grashalme einer neuen Zivilisation schon wachsen. Ja, und das ist so, wo ich eben denke im Moment, es kommt eben genau darauf an, nicht einfach nur auszusteigen, sondern es geht darum, das Neue zu bauen und auch das Neue zu denken.
Mhm. Also, und vor allem nicht das Alte bekämpfen und sich darin zu verlieren, sondern Buckminster Fuller eben seine Energie zu bündeln und sagen, lass uns doch einen Gegenentwurf nicht nur predigen, sondern auch machen.
Weißt du, ich denke, dass das Buch geistig eine öffnende Wirkung hat, die Leute auch nicht sozusagen in einer neuen Ideologie absetzt. Und man sagt, jetzt sind wir alle das und das oder so, sondern es hat eine öffnende Wirkung in sozusagen eine utopische Qualität hinein, in eine neue Fantasie hinein. Ja? Im Mai 1968 war eine Parole, die sie an Pariser Hauswände gesprüht haben, vive la imagination. Ja? Also es lebe die Vorstellungskraft, es lebe die Fantasie. Wir haben eine Situation jetzt in den letzten Jahren gehabt, da kannst du dir also alleine von Roland Emmerich kannst du dir also 7 verschiedene Weltuntergänge aussuchen, und jeder kann sich genau vorstellen, wie das total fürchterlich den Bach runtergeht und so. Aber wo ist eigentlich die Vision, wie es gut ausgeht? Und da stellt man aber fest, also man kann auf YouTube fantastische Stunden verbringen, wenn man Reforestation eingibt. Da siehst du irgendwelche einzelnen Ägypter oder Inder oder so oder ein Afrikaner, der in seinem ganzen Leben einfach stur einen Wald gepflanzt hat. Ja? Und wo dann ein unglaubliches Ding dasteht. Das habe ich in meinem Projekt eben auch gemacht. Ich habe hunderte von Bäumen gepflanzt und ich erlebe da im Moment eine ökologische Explosion. Das ist der helle Wahnsinn. Ja, also wir hatten jetzt wieder Glühwürmchen zum ersten Mal. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Glühwürmchen gesehen habe in Deutschland. Ja. Heuschrecken, so große Teile. Wir haben also eine unheimliche Vogelexplosion wie jetzt im Frühjahr. Du hast gedacht, du bist wie in einer Voliere. Also du hast gezwitschert, war nicht zu fassen. Ja. Und du merkst einfach, wenn die Natur wieder etwas Luft zum Atmen bekommt, dann findet da eine unglaubliche Wechselwirkung statt und dann geht es da wirklich ab und die Mikrobiologie und die Würmer und die Insekten und die Vögel und die Viecher und Zeug. Also das ist Wahnsinn, was da passiert. Und insofern gibt es für mich schon auch diese Seite. Ich glaube, es passiert im Moment gleichzeitig sehr viel Negatives, Destruktives, sozusagen die Energie des Todes, die Energie der Vernichtung. Und es passiert gleichzeitig zunehmend sehr, sehr vieles, was positiv ist, konstruktiv ist, was eine völlig andere Logik wieder nach vorne bringt, nämlich eine Logik des Wachstums, nicht im kranken kapitalistischen Sinne, sondern im nachhaltigen Sinne, wie die Natur das ja eigentlich ohne uns auch schon ganz gut gemacht hat, muss man sagen. Ja,
mit viel Anlauf, muss man auch sagen.
Und jetzt ist die Frage, ob wir es schaffen, dass da die Waage kippt. Und ich glaube schon, dass es ganz gute Chancen gibt, weil ich sage mal, ein Erwin Thoma, der hat jetzt 1000 Häuser gebaut, die ökologisch vernünftig aufgebaut sind. Wenn der Markt entsteht und wenn das kippt, wer 1000 Häuser so gebaut hat, kann auch 10.000 oder 100.000 Häuser so bauen. Das heißt, es ist viel Wissen am Start. Es sind viele neue Techniken und Handlungsweisen schon dabei, erprobt zu werden. Und ich sage mal, auch wenn ich in meinem Projekt auch immer wieder an Sachen scheitere, ist es ein permanenter Lernprozess, wo man eben auch merkt, so geht's nicht, so geht's und so weiter. Und das machen viele in vielen Projekten, in vielen Prozessen und so weiter. Und insofern gibt es schon die Möglichkeit, dass es ins Positive kippt, aber das ist absolut nicht gesagt. Und es hängt, wenn wir hier von Chaostheorie und Chaosenergie reden, von exponentiellen Veränderungen, in einem enormen Maß von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen ab.
Wie wichtig werden in Zukunft in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, Deutschschweiz, Österreich und in Europa, kleine lokale Regierungen, sage ich mal, sein, die einfach sagen, im Zentrum weiß man absolut nicht Bescheid, lass uns das vor Ort regeln. Wie wichtig wird das werden, wieder die Lokalität?
Das wird nicht nur wichtig, das wird das Entscheidende sein, ja. Ich meine, auf der einen Seite ist jetzt große schockartige Empörung, dass der Amazonas-Regenwald brennt. Gleichzeitig machen wir ein Freihandelsabkommen mit Brasilien, dessen Gehalt praktisch ist Kühe gegen Autos. Also Wahnsinn. Diese ganzen Handelsketten, Transportketten von Handelsgütern, das ist alles völlig verrückt. Ja? Und deswegen ist es eben absolut entscheidend, dass wir wieder vor Ort ankommen. Aber ich glaube, es braucht beides. Es braucht die lokale Ebene, wo funktionierende Netzwerke entstehen.
Wo auch Verantwortlichkeit zugeordnet werden kann zu einer Person und nicht irgendein gesichtsloses Bürokratenmonster in Brüssel.
Ja, und wo man auch einfach wieder viel selber macht. Ich meine, also fast jeder heutzutage hat irgendwie einen Garten oder hat irgendwas. Also wenn das auf dem Land lebt, haben das alle. Jetzt in den Städten ist aber auch, ich kenne jetzt hier einen, so einen Permakultur-Spezialist, der hat alleine auf seinem Balkon, was der sich allein auf seinem Berliner Balkon an Nahrungsmitteln rauszieht, das ist der helle Wahnsinn. Aber mit Hydroponik und Pipapo, also sehr technisch versiert und so. Aber es braucht die lokale Ebene und es braucht natürlich gleichzeitig die globale Ebene und das globale Bewusstsein. Und deswegen, also ich glaube, das ist, Daniele sagt das immer so schön, mit der Menschheitsfamilie. Ich denke, es ist jetzt tatsächlich der Punkt, wo wir in unserer ganzen Weltwahrnehmung aus dem Ganzen heraus denken müssen. Wir sind 7,6 Milliarden Exemplare auf diesem Planeten. Mhm. Und deswegen, das ist das, was das Wiesel auch im Epilog dieses Buches sagt, es hat eigentlich keine Lust mehr, über Präsidenten und Staatschefs und Dings und so. Und wer ist jetzt schuld, ja? Der Westen, die Amis, die Chinesen, die Russen, die Geheimdienste, die Reichen, die Superreichen und so weiter und so fort. Wo das Wiesel eben sagt, warte mal kurz, hier gibt es 7,6 Milliarden Passagiere dieser globalen Titanic. Und es gibt keine Ausreden mehr. Und das ist eine Geschichte, die wir, glaube ich, viel mehr beherzigen müssen. Es ist nicht nur die Frage, wie konsumiere ich? Das ist fast schon zu einfach. Es ist die Frage, rebelliere ich? Es ist die Frage,
wie lange füge ich mich noch einem System, an das ich selber nicht mehr glaube?
Wo kommt der Punkt, wo ich mich wirklich voll dagegen stelle? Und bei mir war dieser Punkt sozusagen einerseits schon sehr früh, als ich so Aktivist wurde, aber er war ganz vor kurzem noch mal dezidiert, wo ich einen Anruf bekommen habe, dass hier in Hildburghausen eine alte Linde fällen. Und ich bin hin, habe mein Auto dort runtergestellt und habe diesen Fällvorgang gestoppt. Ich bin 4 Stunden da alleine gestanden mit meinem Auto und habe diesen Fällvorgang gestoppt. Dann kam natürlich vom Ordnungsamt, vom Umweltamt, dann kamen Polizisten. Ich habe zum Polizisten gleich gesagt, ich bleibe hier stehen. Ihr könnt mich festnehmen, ihr müsst mich abschleppen. Ja, Herr Körner, das will doch niemand und so weiter, habe ich schon gewusst. Jetzt habe ich gewonnen.
Ja.
Und dann kam noch der Superintendent der evangelischen Kirche auf seinem Fahrrad, weil er es auf Facebook gelesen hat, um mich zu unterstützen. Jetzt habe ich eine Rechnung von der Stadt bekommen über 1.000 Euro. Weil ich sozusagen da Kosten verursacht habe, weil ich diesen Fällvorgang verhindert habe. Ja? Ich weiß einfach, ich werde diese 1.000 Euro nicht zahlen. Punkt. Ich werde sie nicht zahlen. Weil ich mit Leuten, die eine absolut beschissene Politik gegenüber Bäumen in dieser konkreten Stadt fahren, will jetzt nicht ins Detail gehen, keine Kompromisse mehr mache. Ich mache keinen faulen Deal mit denen, du zahlst ja halt 200 Euro. Nein, ich zahle gar nichts. Sie haben mitten in der Brutzeit, wo man eigentlich nicht mehr fällen darf, eine uralte Linde gefällt. Sie sind im Unrecht, ich zahle nicht. Und das ist so für mich ein Punkt, der, glaube ich, der hat es mit dem Buch vielleicht nur am Rande zu tun, aber das ist grundsätzlich schon immer meine Haltung. Aber ich glaube, im Moment ist es tatsächlich so, wir müssen alle den Rücken gerade machen, weil ich denke tatsächlich, die entscheidende Phase ist die nächsten 2 bis 3 Jahre. Weil wenn das hier die nächsten 3 Jahre noch so weiterläuft, dann kriegst du es nicht mehr umgesteuert. Dann ist schon so viel kaputt, und zwar sowohl außerhalb in der Welt als auch innerhalb in den Menschen, dass du es nicht mehr umgesteuert bekommst.
Ist dieser Roman Leichter als Luft für dich auch ein Aufbruch-Roman, Aufbruch-Literatur? Kann es das sein? War das ein Ziel oder ergibt sich das jetzt, dass man wird ja sehr viel gelacht, einfach dagegen halten und nicht mehr mitmachen?
Das, also für mich selber auf jeden Fall, für mich ist dieser ganze Vorgang auf jeden Fall ein Aufbruch und eine große Befreiung auch tatsächlich, weil ich natürlich jahrelang auch wirklich Angst hatte, dass dieser gigantische Textwust einfach auf meiner Festplatte ewig weiter schimmelt. Also dass es das jetzt tatsächlich als Buch gibt und so weiter, das ist für mich alleine schon eine ganz wunderbare Sache. Und dass ich einen coolen Verlag gefunden habe, der damit wirklich Engagement und so und auch Können dabei ist, das ist super cool. Das andere müssen die Leute sagen, die es lesen. Also ich kann nur sagen, von den ersten Reaktionen, die ich jetzt bekommen habe von Leuten, die es gelesen haben, das ist ziemlich krass, was die erzählen. Also sie sind wirklich sehr, sehr begeistert. Und ich stelle auch fest, es ist ein ziemlich weites Spektrum von Leuten, das mit dem Buch sehr viel anfangen kann. Und das
Aber du würdest schon sagen, das ist natürlich auch ein politisches Buch.
Es ist von mir.
Florian, ich habe eine allerletzte Frage an dich. Wir haben jetzt in diesem Gespräch sehr wenig über Prinz Chaos gesprochen, den Musiker. Was ist denn, ist der jetzt ein bisschen auf Eis gelegt? Ist die jetzt die Fixierung wieder der Fokus jetzt auf dem Schriftsteller Florian Körner, der im Kopf schon am zweiten Buch arbeitet?
Das tut er zwar, aber gleichzeitig ist es so, dass am 30. August gerade eine neue Single ausgekoppelt wurde. Die heißt Der Pfahl. Gibt es ein Video auf YouTube auch und kann man auch kaufen auf iTunes und Spotify und überall, wo man sonst auch kein Geld kriegt als Musiker. Man kann im April 2020 dann die ganze CD kaufen. Boomende Stadt heißt die. Und das ist sozusagen von einem Musikprojekt, das heißt Prinzessin und Rebell, was ich eben mit Anna-Katharina Kränzlein mache, die 19 Jahre lang Gründungsmitglied und Geigerin und Drehleierspielerin und so von Schandmaul, von der Mittelalter-Rockband Schandmaul gewesen ist. Und mit der zusammen mache ich dieses Musikprojekt Prinzessin und Rebell. Und da haben wir ja auch, muss ich sagen, das passt auch zu dem Thema der Stimmigkeit in meinem Leben. Da haben wir auch eine sehr funktionierende, gute Struktur gefunden dazu. Also ein gutes Label, Sturm und Klang, eine vernünftige Booking-Operation und gutes Layout und so weiter. Also ich habe zum ersten Mal eigentlich das Gefühl, dass auch dieses Musikprojekt anfängt wirklich zu fliegen. Und Aber weißt du, das ist für mich, da gibt es gar keine Ausschließlichkeiten. Bloß weil ich jetzt ein Buch schreibe, bin ich nicht mehr das oder dies, sondern so. Das Einzige ist, dass ich für all diese tatsächlichen Arbeiten etwas mehr Luft habe, weil ich sozusagen nicht mehr in einem ständigen Ausnahmezustand mit dem Schloss operiere.
Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, an deine erste CD, die du gemacht hast, die erste Platte. Ist das mit dem ersten Buch so ähnlich? Das Gefühl, das dann in Händen zu halten?
Nee, nicht wirklich, weil die erste Platte, die hieß Jahrhunderttausend Siegesnacht und die habe ich gemacht 1999, kam die raus, als ich gerade mit dieser politischen Rolle sozusagen zu Ende war und das hatte auch was von Befreiungsschlag, aber da war so viel Verzweiflung drin, dass es sich ganz anders angefühlt hat. Und ich muss sagen, dass ich bei dieser ersten CD mir sehr bewusst war, dass sie eine ganze Reihe von eklatanten Schwächen hat. Ich wusste, sie ist nicht in einem super Studio aufgenommen worden mit Produzent oder so, sondern im Arbeitszimmer von meinem Stiefvater. Ich habe einfach mit den Möglichkeiten, die ich hatte, und das waren keine großen, irgendwie das gemacht, weil ich wusste, ich möchte jetzt dieses neue Feld betreten und so. Und da ist es so, dass ich wirklich das Gefühl habe, das ist ein super stimmiges Werk und ich bin auch durch diesen Lektoratsprozess auf mikroskopische Ebene in dieses Buch reingezoomt nochmal und kenne jedes Komma da auswendig. Und ich habe wirklich noch nie das Gefühl gehabt, weil oft ist es dann doch so, man schaut auf eine CD zurück oder auf einen Artikel auch und denkt sich, das hätte ich noch besser anders. Und da ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, nee, ist das, wie es ist, passt's.
Ich lasse es mal als fantastisches Schlusswort stehen, weil es bayerisch war, wie es so wie es ist, ist richtig. Halt das Buch nochmal hier rein. Leichter als Luft. Ich lese nicht so viele Romane, aber die ich gelesen habe, an die kann ich mich erinnern. Und dieses Buch knallt wirklich weg, weil die Sprache ist präzise, wirklich messerscharf und super. Und wenn das bei mir funktioniert, dürfte es beim normalen Durchschnittsleser auch funktionieren. Also ganz großes Kino. Ich hoffe ja, dass du damit auf Lesetour gehst.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich habe hier einen großartigen Florian Kirner als Literaten kennengelernt, wo ich gedacht, wow, das passiert jetzt nicht so oft. Und ich freue mich schon auf die nächsten Werke und ich gehe davon aus, dass du hier eine neue Karriere startest und auf diesem Gebiet noch erwachsener nachreifst und wirst. Da freue ich mich sehr drauf. Also herzlichen Glückwunsch zu diesem Buch.
Danke sehr.
Das möchte ich sagen.
Danke sehr. Danke. Und vielen Dank. Also dieses fantastische Setting, ich muss sagen, das ist ja unglaublich, was ihr hier aufgefahren habt. Ja. Und also selbst für KenFM-Verhältnisse, wo man ja immer sagen muss, das Maximum ist euer Minimum. Mhm. Und Perfektion ist sozusagen das Mindeste. Ja. Aber das ist schon sehr schick geworden.
Naja, wenn man sich nicht mehr auf das Nachrichtenmagazin verlassen kann, der Spiegel hier ist ja eine ganz andere Ebene, würde ich mal sagen. Okay. Vielen Dank, Florian. Genau.
Vielen Dank.
Das war eine ungewöhnliche Ausgabe von Boulevard. Unser Gast war Florian Kirner, Leichter als Luft. Sich unbedingt besorgen, unbedingt lesen. Es ist auch ein sehr unterhaltsames, auch ein sehr lustiges Buch. Und es hat sehr viel auch mit dem Zeitgeist zu tun. Und die Dekade ab 11. September über Berlin bis heute. Und ich glaube, es ist für jeden was dabei. Und es schreit danach, verfilmt zu werden. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.